Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 788. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, what the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf, wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Endlich darf ich mal wieder bei den Fragen dabei sein, beziehungsweise ich ja in dem Fall bei den Antworten. Die Fragen kommen ja von euch.
Genau, und die lese ich dann gleich vor. Wir haben die gesammelt aus dem Discord, diesmal vornehmlich. Und ja, es sind wieder reichlich Fragen aufgelaufen. Und du sagst, mal wieder darfst du welche beantworten. Ich glaube, du warst beim vorletzten Fragen-Podcast dabei.
Ja, aber das ist ja aber gefühlt auch schon 2 Monate her.
Das ist richtig, weil wir jeden Monat einen Fragen-Podcast machen. Genau. Genau. Und ja, da natürlich auch schon so ein bisschen der Ausblick, den will ich jetzt hier gerade nochmal machen, weil wir haben ja in der kommenden Woche steht ja All-In vor der Tür. Und da werden wir natürlich dann auch zeitnah die Review liefern, werden eine Preview liefern. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Shaggy, wie ist dein Befinden vor All-In?
Ja, bin ein bisschen gehypt. Also freue mich. Werde es nicht live schauen, aber relativ zeitnah werde ich es mir dann anschauen. Und ich habe Bock. Ich glaube, auf fast alle Matches habe ich Bock.
Bei dir sind ja auch die Abendtermine immer am Wochenende ziemlich belegt, berufstechnisch, glaube ich. Ich glaube, deswegen wird es ja dann immer ein bisschen knapp. Ich werde es mir live anschauen. Ich werde mit David zusammen auf jeden Fall die Review machen. Der Kollege Markus Gronemann, falls den dann jemand hier beim Team AEW vermisst, der ist ja vor Ort. Also mit dem werde ich dann für Supporter in der Woche drauf dann auch nochmal einen Podcast aufnehmen. Und das wird spannend. Ich freue mich auch mega drauf. Und man merkt ein bisschen, es ist eine bunte Mischung gewesen hier. Ich kündige ja inzwischen immer an, lieber Shaggy, wer hier bei mir im Fragen-Podcast sitzt. Und ich finde es sehr interessant. Man erkennt tatsächlich ein gewisses Muster, dass Leute andere Fragen stellen, wenn die wissen, dass zum Beispiel du da bist oder Markus da ist oder der Kai da ist. Finde ich super interessant.
Ja, da bin ich gespannt, was für Fragen kommen, die speziell vielleicht auf mich zugeschnitten sein könnten.
Nee, aber bei dir ist, also du bist so ein bisschen so ein eierlegende Wollmilchsau, was die Antworten angeht. Bei dir kommt aber, zum Beispiel, wenn Kai dabei ist, kommt sehr viel WWE, kaum AEW. Genauso ist es dann, wenn jetzt du dabei bist. Wir haben viel Retro da drin, wir haben viel WWE, auch AEW und auch teilweise so Crossover-Fragen. Und damit lege ich hier gleich los, weil der Showstopper hat nämlich gefragt, fühlt sich AEW für euch genauso groß an wie die WCW damals? Beziehungsweise denkt ihr, AEW wird irgendwann den gleichen Stellenwert haben oder ist die WCW für euch auch aufgrund der Nostalgie für immer die größere Nummer, so wie für mich auch?
Ja, eine gute Frage. Die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also wie es sich anfühlt und wie es wirklich ist, sind vielleicht tatsächlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Denn AEW ist bei weitem nicht so groß, wie es die WCW war. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass AEW zumindest in der die Hochzeit der WCW übertreffen bzw. erreichen könnte. Glaube ich nicht, wird wahrscheinlich nicht passieren, fühlt sich aber trotzdem im Schauen. Und das liegt ja auch gerade im aktuellen Geschehen. Die WCW war damals auch ein Produkt seiner Zeit, ihrer Zeit. Und AEW ist auch ein Produkt unserer aktuellen Zeit. Und ich muss sagen, ich schaue es sehr gerne. Mir gefällt es im Moment sehr, sehr gerne. Und es fühlt sich gut an, fühlt sich groß an, aber es fühlt sich trotzdem, auch wenn es mir gefällt und wenn das Wrestling vielleicht größtenteils fast immer vielleicht noch besser ist als bei der WCW und bei der WWE, ist es trotzdem, hat es nicht den Stellenwert in der Außenwirkung. Es ist nicht so eine große Firma, wie es das andere vielleicht war. Klar, da ist auch Geld dahinter, aber die WCW in der damaligen Zeit im Fernsehen, das ist schon mal ein anderes Produkt gewesen.
Ja, also dieser Vergleich ist natürlich super schwierig, weil Medien, Wrestling haben sich einfach in den letzten 25, 30 Jahren ja massiv verändert. Und wir sehen es ja auch an der Musik, denn wenn du es heute sagen würdest, ist Musiker, Musikerin aus den 80ern, 90ern so groß wie heute moderne Musiker, fühlen sie sich so groß an. Gerade für Leute wie uns, die jetzt auch schon die 40 überschritten haben, dann sagen wir natürlich, ja, so ein Michael Jackson ist schon größer als ein Harry Styles in der gefühlten Wahrnehmung. De facto ist es aber so, dass vielleicht ein Harry Styles wahrscheinlich in der Reichweite her viel, viel größer noch ist, als es ein Michael Jackson jemals war an der Stelle. Und genauso ähnlich würde ich es halt eben auch hier einordnen. Emotional für mich ist die WCW größer als die AEW. Ganz emotional, ne, wenn man sich sowas anschaut. Aber das liegt auch an mir selber, weil ich auch damals die WCW ganz anders verfolgt habe als heutzutage AEW, weil meine Lebensumstände anders gewesen sind, weil ich einfach älter geworden bin, weil ich schon sehr, sehr viel Wrestling gesehen habe und weil die WCW damals einfach was anderes Neues gewesen ist. Trotzdem, ich glaube, was man halt bei der WCW sagen muss, dass die massiv in den Mainstream vorgedrungen ist, speziell in der NWO-Zeit. Und das ist was die AEW nicht geschafft hat. Trotzdem erreicht AEW wahrscheinlich, das habe jetzt keine Zahlen zur Hand oder so, Aber wahrscheinlich, wenn du dir die reinen Zahlen anschaust, Social Media und so weiter und so fort, kann ich mir durchaus vorstellen, dass AEW, was die Reichweite angeht, ähnliche Zahlen hat. Wobei es natürlich auch da Äpfel mit Birnen vergleicht, oder was die Social Media Zahlen gegen Zuschauerzahlen aus den USA oder so, ne? Deswegen, das ist super schwierig. Emotional würde ich halt aber auch sagen, nee, also da ist die WCW halt bei mir eine Stufe drüber. Aber das heißt nicht, dass das schlecht für AEW wäre. Ganz im Gegenteil. Ich bin nach wie vor ein großer Fan von dem Produkt. Ich schaue mir das nach wie vor gerne an. Auch wenn es natürlich ein ganz, ganz anderes Produkt als WWE oder WCW auch natürlich.
Also rein emotional liegt es vielleicht für mich sogar auf einer Stufe. Kann ich ganz klar sagen, weil ich wirklich das aktuelle Produkt sehr mag. Und aus aktueller Sicht, wenn ich mir oder wir auch manchmal gemeinsam die alten WCW-Shows anschauen, da war auch nicht alles so gut, muss man mal so ganz ehrlich sagen. Und gerade wenn man dann in die 2000er blickt, ja, und wenn man sich die Social-Media-Zahlen anschaut, allein die Social-Media-Zahlen, klar, damals gab es kein Social Media, ja, in dem Sinne. So, also, aber wenn man sich dann allein die Einschaltquoten anschaut oder auch die Zuschauerzahlen, gerade in der Hochzeit, also da liegen halt schon auch Welten dann dazwischen.
Ja. Deswegen ist es halt eben auch schwierig, das so zu beurteilen aus heutiger Sicht. Deswegen natürlich, man macht gerne den Vergleich, ist ja auch ganz klar, weil die natürlich eine ähnliche Stellung haben, gerade in der Konkurrenzsituation mit der WWE. Aber da muss man halt wirklich irgendwie teilen, weil sich einfach das ganze Geschäft und auch die ganze Wahrnehmung halt so geändert hat. Deswegen glaube ich, kann da einfach jeder für sich sagen, wie fühle ich mich mit AEW, wie fühle ich mich mit WCW. Und für mich fühlt sich halt eben die WCW nach wie vor größer an. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn man so in die 2000er schaut. Und Shaggy, wir haben letzte Woche hier noch über das Jahr 1999 gesprochen. Ich habe mir übrigens im Nachgang nochmal diese geilen Vignetten angeschaut mit Davey Boy Smith und Sting und dem Masters of the Powerbomb und dem explodierenden Boot.
Also 93, hast du 99 gerade gesagt?
Habe ich 99? Ich meinte 93.
Ja, ich glaube schon nicht. Ja.
Okay, habe ich mich versprochen. Und also allein wie Davey Boy Smith durch das Wasser rennt in Zeitlupe, das ist schon Gold wert. Das sieht sehr witzig aus. Egal. Anderes Thema. Wir bleiben trotzdem bei der WCW. Der Ultimate Warrior hat hier gefragt, wie hat es die WCW eigentlich damals geschafft, relevant oder besser gesagt sichtbar für die Fans, die sonst nur WWE, WWF kannten, zu werden? Lag das an Nitro oder an der direkten parallelen Ausstrahlung zu WWF, WWE oder auch der Verpflichtung von Hulk Hogan?
Auf jeden Fall eine Mischung aus all dem. Also man hat ja davor auch schon einige bekanntere Namen von der WWF damals rübergeholt. So, das hatte ja das WCW-Produkt schon verändert. Bei den Wrestling-Fans war die WCW ja sowieso die etwas angesehenere, also puren Wrestling-Fans, bei den technischen Wrestling-Fans, die etwas angesehenere Promotion. Hat sich ein bisschen verändert durch die Namen, die dazu kamen. Und dann natürlich der große Name Hulk Hogan, Mainstream-Name, der dann nochmal für Furore gesorgt hat. Dann natürlich auch die Idee, jetzt wirklich auch parallel live zu gehen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich glaube, man hat sich auch da, weil auch die WWF damals ja auch eher im Tief war, so eine Zeit, hat man die Fans rübergeholt und ist deswegen auch zumindest zeitweise größeren Promotion geworden. Das war eine Aneinanderreihung verschiedener Dinge, die er hier auch genannt hat.
Du darfst auch da nicht vergessen, damals hattest du nicht so viel Auswahl, was die Fernsehkanäle angeht, selbst im Kabel-TV nicht, ne? Im Vergleich zu heute. Also ich habe Waipu TV, ich weiß nicht genau, wie viele Sender darüber verfügbar sind, aber es sind ein paar hundert. Guckst du dir alle an? Nee, aber nichtsdestotrotz war es natürlich damals so, dass wenn da plötzlich ein Wrestling-Produkt zur Primetime auf einem größeren Sender auftaucht, da bliebst du halt einfach dran hängen. Das ist halt einfach, weil du nicht so viel gehabt hast, wo du durchswitchen konntest und weil du damals auch nicht frei wählen konntest, was du gucken konntest. Denn es gab sowas wie On-Demand, Streaming, keine Ahnung, gab's ja alles nicht zu der Zeit. Und dann, wie du schon richtig gesagt hast, kommen da halt viele Faktoren zusammen. Ich glaube auch, dass generell die Ausrichtung da was ist, was geholfen hat. Ich glaube auch, dass natürlich einige Skandale, die durch die Medien gegangen sind, Richtung WWF, Steroidskandal und so, da auch dazu beigetragen haben, dass sich zumindest ein paar smartere Fans da woanders orientiert haben. Dann hat ja die WWF teilweise auch selbst noch die WCW mit ins Programm aufgenommen, sozusagen. Weißt du, mit den Vignetten, also Huckster, Nacho Man, die waren natürlich witzig. Aber Shaggy, ich glaube auch, dass sowas nochmal Augen auf das Konkurrenzprodukt bringt, oder? Wie siehst du das?
Klar, natürlich. Das sowieso, wenn sowas passiert, logisch. Und das hat da auch noch mit eingespielt.
Also von daher, da kommen ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Und hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es da bei dir war, Shaggy, also bei mir an der Schule, hatte ich halt hinterher auch irgendwann das Gefühl, dass die WCW größer und fast schon präsenter ist als die WWF. Lag das auch daran, weil wir hier auch, die hatten ja ein richtiges Büro hier in Deutschland, also da war ja Bewegung drin, gerade hier in Deutschland, oder?
Ja, man hat sich da speziell auch noch eine eigene Kampagne für den deutschen Markt ausgedacht, klar. Aber bei mir in der Schule war es nicht so. Also ich habe ja die Anfangsphase, also als es richtig groß wurde bei mir in der Schule, gab es die WCB im deutschen Fernsehen so noch nicht. Und dann später, als die WCW groß wurde, war in meinem Umfeld in der Schule, waren es gar nicht mehr so viele, die dann auch Wrestling noch geschaut haben. Also das war, wenn dann auf einer Augenhöhe, aber so gefühlt größer war es nicht.
Bei mir war es, gerade als das mit der NWO losging, hatte ich das Gefühl, dass da deutlich mehr Leute plötzlich wieder WCW schauen und einen auch angesprochen haben. Ah, hier, guckst du das auch? Naja. Und dann kam hier noch die Subfrage, wie es der Ultimate Warrior so schön geschrieben hat. Was würde passieren, wenn Dynamite parallel zu Raw und Collision parallel zu SmackDown laufen würde? Hätte das einen ähnlichen Effekt und welcher Wrestler wäre ein Kandidat für eine Hulk Hogan-Verpflichtung, Shaggy?
Also das hätte heutzutage nicht mehr die gleiche Auswirkung, zumal ja auch tatsächlich die Live-Ausstrahlung im TV auch gar nicht mehr die Relevanz hatte. Also Netflix jetzt als Streaming-Dienst mit Raw und auch der HBO. Ist HBO Max in Amerika, wo Dynamite läuft? Ja, ich glaube, es ist HBO Max, wo es auch parallel läuft. Also das hat ja auch inzwischen mehr Relevanz, das Live-TV. Da gibt es ja immer noch die Gelder, aber ich glaube, das würde heutzutage gar nicht mehr den Unterschied machen, außer dass es dann im Zweifelsfall wahrscheinlich eher AEW auch Quoten kostet. Also ich glaube, das wird sein, weil ich glaube, gerade das AEW-Publikum, das ist ja dann auch eher vielleicht ein bisschen moderner eingestellt und die sind dann auch eher in den Streaming-Diensten zu finden.
Ich glaube, um wirklich diese, ich sag's wieder mit dem schönen Wort Mainstream, um diese Mainstream-Reichweite zu erzeugen, müsste AEW sich stärker an den Mainstream anpassen. Wir haben momentan ein sehr Wrestling-fokussiertes Produkt und wir müssen uns vielleicht auch damit abfinden, dass uns sowas Spaß macht, aber ich glaube, einer gewissen Prozentzahl, ich will jetzt keine Zahl hier in den Raum schmeißen, aber einer gewissen Prozentzahl an Fernsehzuschauern, die interessiert hat kein Wrestling. Die wollen halt dann lieber eher die große Aufmachung sehen, die wollen die Charaktere sehen und all das. Und die wollen nicht unbedingt 20 Minuten Catchen am Stück sehen oder 15 Minuten, sondern die wollen dann eher was Schnelles, was du so nebenbei snacken kannst, wo du von mir aus auch nebenbei aufs Handy glotzen kannst und irgendwelchen Quatsch machen. Was natürlich Aufmerksamkeit kreieren könnte, und das haben wir ja in der Vergangenheit zum Beispiel bei einem CM Punk gesehen, wäre natürlich eine große Verpflichtung. Da haben wir damals auch gesehen, dass die Zahlen da hochgegangen sind. Ich überlege gerade, wer da auf dem Markt frei wäre. Also am Ende vom Tag, der einzige Name, der mir tatsächlich eingefallen ist, wäre ein John Cena, Shaggy. So in der Stellenwert von einem Hulk Hogan, oder wie siehst du das?
Ganz klar, John Cena wäre da der einzige wirklich große Name, der da vielleicht wirklich was verändern könnte. In der Abstrichen vielleicht nochmal ein Roman Reigns, wenn der jetzt tatsächlich wechseln sollte. Das könnte auch nochmal eine kleine Auswirkung haben. Nicht eine ganz so eine große wie John Cena, aber das war es dann halt auch schon. Also ein Cody zurück, wirklich nicht, als würde gerade Mainstream jetzt nicht den Unterschied machen.
Oder The Rock?
The Rock, ja, doch, klar. Also das wäre auch nochmal sowas, könnte ich mir auch vorstellen, jetzt wo du es sagst. Wobei, ich würde mal sagen, die Chancen bei den dreien, bei Cena, Reigns und Rock, die liegen unter 80%. Und zwei ganz, ganz weit unter 80%.
Schön, The Rock schön mal eben, keine Ahnung, halbe Stunde gegen Jon Moxley oder sowas, ne? Das wollen wir doch alle sehen. Ich weiß es nicht. Nee, also von daher, ich glaube, dass das in der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig würde und eben auch mit der Art und Weise, wie die Ausrichtung gerade ist bei AEW. Ich glaube,
ja, aber die Namen, also die drei Namen, also das könnte schon, also dann Roman Reigns vielleicht noch weit hinter den anderen beiden, aber ja, klar, warum nicht?
Ja, also das wäre natürlich eine Möglichkeit. Trotzdem, wenn du nicht so eine Mega-Verpflichtung hast, die wie so ein Urknall daherkommt, dann wirst du halt Probleme haben, diese Reichweite auf eine natürliche Art und Weise zu erzeugen und die Leute so zu begeistern. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Dann fragt der Ultimate Warrior noch, ist AEW eine Gefahr oder ein Dorn im Auge für die WWE, weil AEW keinen zwingenden Gewinn wie ein Aktienunternehmen machen muss und damit mehr Freiheiten hat?
Ja, also klar, Gewinn sollten die schon machen, aber ich glaube, das ist auch, dieser Punkt ist, glaube ich, auch jetzt nicht wichtig in dem Konkurrenzkampf so der beiden. Ich glaube nicht, dass AEW eine Gefahr für die WWE ist, aber ein Dorn im Auge, das hat die WWE ja jetzt schon einige Male selber gezeigt, wenn sie auch gerade parallel Veranstaltungen ausstrahlen zu AEW Pay-Per-Views. Also ja, ich glaube, die sind nicht super glücklich, auch aufgrund dessen, dass dadurch sicherlich die Gehälter der Wrestler weiter im oberen Bereich mitspielen und weil es eine Konkurrenz gibt, die ähnliche Gehälter zahlt. So. Aber mehr als ein Dorn im Auge ist es auch nicht.
ja, man hat hier einen Konkurrenten, ganz eindeutig, da reagiert man auch drauf und den sieht man. Allein, man ist ja nicht nur, dass man hier sagt, ja, hier, die machen besseres Wrestling oder so, sondern da geht es ja auch viel mehr darum, es ist natürlich auch für die Talente, die man hier an Bord hat, natürlich eine ganz andere Situation. Weil die können auch mal sagen, so, nee, ich habe ja notfalls noch eine Option offen. Der Markt ist ganz anders, als das natürlich noch vor 10, 15 Jahren gewesen ist. Wrestler können jetzt auch mal sagen, nee, ich mache was anderes. Sei es jetzt, weil sie Geld durch Social Media verdienen, sei es, dass sie Geld durch OnlyFans verdienen oder dass sie einfach rübergehen zu AEW, wenn die Möglichkeit da ist. Und natürlich nimmt AEW nicht mehr jeden auf. Das ist ja auch ja relativ klar rausgekommen zuletzt. Aber nichtsdestotrotz hast du immer noch diese Möglichkeit. Und wir werden auch nach wie vor noch große Wechsel zwischen den Promotions sehen. Aber es ist ein Konkurrent, aber man ist halt nicht auf Augenhöhe, so in dem Sinne. Ne? Das merkt man halt schon. Aber es ist gut, dass AEW da ist. Das ist ganz klar.
Absolut.
Und Frauke fragt hier auch noch, WWE ist aktuell weiterhin klar die Nummer 1 im Wrestling. In welchen Bereichen hat AEW die WWE eurer Meinung nach bereits überholt?
Also die Pay-Per-Views sind deutlich besser, so würde ich sagen.
Deutlich länger.
Nee, deutlich länger auf jeden Fall auch. Deutlich mehr Matches, deutlich mehr Wrestler auf der Karte. Nein, aber qualitativ, also AEW zeigt halt einfach, fast durch die Bank weg, wirklich sehr, sehr gute Matches, so zumindest auch im Main-Event-Bereich. Das sind immer gute Matches, das wrestlerisch von der reinen Wrestling-Match-Qualität vom Sterne-Wrestling, das AEW ist da um Längen weit vorne. Aber WWE will dieses Produkt ja auch gar nicht so aufstellen. Also man hat ja da die typischen Matches, die man hat im Main-Event. Man hat da seine 4, 5 Matches auf der Pay-Per-View-Card, die auch eine ähnliche Struktur immer haben. Man hat da ja quasi seine Struktur gefunden, die man auch einfach weiterführen möchte. Aber trotzdem, als reiner Wrestling-Fan, der gerne so qualitativ hochwertige Matches sieht, da hat AEW ganz klar die Nase vorn.
Sehe ich ganz genauso. Also in Sachen Wrestling ist AEW deutlich weiter und liegt ja auch an der Ausrichtung, wie du schon gesagt hast. Nicht nur, dass man sagt, wir wollen eine andere Art von Wrestling haben, sondern es geht auch darum, wir geben dem Wrestling auch viel mehr Zeit. Das ist ja auch was. Wann haben wir, also klar, wir haben mal so ein Roman Reigns Match im Main Event, was dann irgendwie 30, 40 Minuten geht, aber dann auch mit viel Storytelling, mit viel Gesten und so. Und bei AEW, da haben wir ja teilweise auch bei den Weeklys schon 20, 15, 20 Minuten Matches dazwischen. Das bei WWE haben wir das deutlich seltener. Deswegen da ein ganz anderer Fokus. Auch, ich würde auch sagen, fast die Vielseitigkeit, Shaggy, oder? Weil wir schon bei AEW ja mehr Facetten haben, was das Wrestling angeht. Ne? Wir haben verstärkt mal Matches, die sehr Grappling-Submission-basiert sind. Da haben wir Matches, die eher in die Deathmatch-Schiene gehen. Wir haben Gimmick-Matches. Wir haben häufiger auch irgendwelche spektakulären Geschichten dabei. Auch jetzt natürlich durch die Kooperation mit CMLL und auch mit New Japan. Auch mal Leute dabei, sehen wir gerade auch bei WWE durch die AAA-Geschichte so ein bisschen verstärkt, ne? Jetzt aktuell mit dem Turnier. Aber generell diese Vielseitigkeit, die würde ich auch noch AEW auf die Fahne schreiben, oder? Wie
ist das? Ja, absolut. Genauso ist. Sehe ich das genauso. Das ist auf jeden Fall auch nochmal etwas, wo man da auch vor der WWE steht.
Ja, aber es sind halt zwei ganz andere Produkte. Und das finde ich aber eigentlich auch das Gute an der Sache, weil ich glaube auch, dass das Schlimmste, was AEW machen könnte, wäre einfach nur ein WWE-Rip-Off zu sein. Wenn man probiert, das zu machen, das wird nicht funktionieren. Allein was die Produktion angeht, was das Ganze drumherum angeht, da merkt man, dass WWE schon sehr weit ist und deswegen ist es klug, dass man da in eine andere Richtung geht seitens AEW und eben dadurch versucht, eine andere Zielgruppe zu erreichen. Auch wenn es natürlich alles immer noch Wrestling ist. Ne? Die einen sagen Sports Entertainment, die anderen sagen Wrestling. Aber man muss da eben auch innerhalb dieser Kunstform irgendwo seine eigene Nische finden. Ja. Und jetzt steigen wir hier, würde ich mal sagen, bei WWE gerade mal ein. Jetzt haben wir diesen Split gehabt hier mit WCW, AEW, WWE. Wir hatten auch noch einige Fragen zum aktuellen Geschehen bei WWE. Der Flo fragt per Discord, ist das Solo-Sikoa-Segment von Raw von der Aufmachung her wirklich so kreativ? Ich sehe da sehr starke Parallelen zum Sami Zayn-Segment damals beim Rumble. Also wir sprechen jetzt hier über das Segment mit Solo-Sikoa und LA Knight, wo Solo LA Knight hier den Daumen geben soll und dann im Endeffekt aber Roman Reigns attackiert. Und beim Rumble hatten wir das damals mit Sami Zayn und Kevin Owens, wo Sami Zayn Kevin Owens mit dem Stuhl attackieren sollte, aber am Ende dann eben auch sich gegen die Bloodline gerichtet hat.
Klar gibt's da Parallelen. Also ich meine auch alle anderen, die drumherum standen, mal abgesehen von Jacob Fatu, der damals noch nicht dabei war, die waren auch damals da und so. Und auf der anderen Seite ist ein Solo Sikoa ein ganz anderer Charakter als ein Sami Zayn. Und ich meine, kann man hier von Kreativität sprechen? Das ist ein Wrestling-Angle, ja, der auch so hätte sein müssen, sein sollen. Das ist ganz ein typischer Wrestling-Angle. Und klar gibt es Parallelen zu damals. Aber dadurch, dass die anderen sich auch ein bisschen verändert haben, Bloodline ist wieder ähnlich, aber ein Solo Sikoa absolut beim Publikum gerade total ankommt und wie Sami Zayn damals auch, kann ich total nachvollziehen, dass man das sehr arg vergleicht, weil es ja wirklich die gleichen Menschen auch noch mit im Ring standen. Aber trotzdem ist es ein bisschen anders, weil Solo Sikoa halt einfach anders ist als Sami Zayn. Aber das war's.
Ja. Ich glaube, man könnte es verargumentieren so in dem Sinne, dass das ist ja der Führungsstil von Roman Reigns und der will dann immer seine Autorität dadurch klar machen, dass er eben solche Situationen hervorruft, ne, wie so ein Gangsterpate, wie wir es auch schon in der Vergangenheit diesen Vergleich gemacht haben, und dass das so eine Art Trademark-Aktion von ihm ist, um seine eigene Position hier zu festigen. Jackie, die einzige Frage, die man sich dann stellen kann, ist, sollte sich vielleicht Roman Reigns langsam was anderes überlegen, wenn da alle Jubeljahre die Leute dann gegen ihn turnen, anstatt dass sie seine Seite ergreifen?
Mark, ganz abgesehen davon, sollte sich Roman Reigns mal was anderes überlegen, ja, egal was die anderen betrifft, aber auch was uns betrifft, sollte er sich langsam mal was anderes wieder überlegen, ja.
Ja, nee, aber ansonsten, war das so kreativ? Nö, so kreativ. Ich habe es aber auch nicht als so kreativ wahrgenommen. Also das kommt auch noch dazu. War es bei dir, Shaggy? Ich hab's jetzt, das war jetzt kein Ding, wo ich sage, Mann, das war jetzt aber was, weiß ich noch, was so kreativ gewesen ist.
Nein, Wrestling Angle ist ja im Regelfall auch ähnlich. Also so, oder gibt verschiedene Angles, aber das ist da oft von großer Kreativität zu sprechen, schwierig. Gibt's auch. Also will ich dem gar nicht absprechen. Aber das war so, wie es sein sollte und es hat funktioniert. Punkt.
Ja. Also ich fand's auch gut. Es hat vielleicht nicht ganz die emotionale Tiefe wie die Sami Zayn-Geschichte damals gehabt. Kreativ fand ich das auch nicht so richtig, aber ich fand's trotzdem unterhaltsam. Und das ist ja das Wichtigste. Ne? Also wenn man andere Serien anschaut, schau dir The Walking Dead an. Da reisen die im Prinzip auch nur von einer Stadt zur nächsten mit wechselndem Personal und wechselnden Schurken. Und da hatten wir auch ähnliche Probleme gehabt bei solchen langen Geschichten. Ne?
Ja, aber ich würde es behaupten, in einer gut gemachten Serie, da ist schon auch noch andere Kreativität drin. Schau dir Breaking Bad an oder Better Call Saul oder was auch immer, ja.
Ja, aber die sind auch nicht so lang gegangen wie das hier, weißt du? Wie ein WWE-Produkt.
Ja, und das ist Wrestling. Also ich meine auch das WWE-Produkt, ja, aber AEW, auch da gab es ähnliche Angles, ähnliche Situationen. Das ist halt so, wenn sich jemand gegen ein Stable stellt oder so. Warum soll es anders sein? Wie soll es denn auch anders sein?
Ja, ja, ja. Machen wir weiter hier. Bleiben wir doch vielleicht beim Sami Zayn. Der Laszlos hat hier per Discord gefragt, dieses Jahr haben mit Sami Zayn und Darby Allin zwei Underdogs einen World-Title bekommen. Haben die Reigns, also nicht die Roman Reigns, sondern die Titelregentschaften, bei euch in Gedanken verändert, welcher Underdog einen Titel verdient? Beispielsweise wie, jetzt hatten die einen Titel, ich gönne jetzt zum Beispiel einem Orange Cassidy oder einem Chad Gable den jetzt am meisten.
Also ich habe mich gefreut für die beiden, natürlich, auch wenn die Sami Zayn-Regentschaft vielleicht nicht zum richtigen Zeitpunkt und auf die Art und Weise vielleicht das Beste war, auch dem Charakter passend, aber okay, war okay, ich habe mich trotzdem für ihn gefreut. Auch Darby hatte ja trotz der Kürze auch eine tolle Regentschaft,
ja.
Sehr vielen Titelverteidigungen, also es hat ja auch trotzdem funktioniert. Und klar freut man sich, wenn auch mal andere, Jüngere kann man ja jetzt nicht sagen bei Orange Cassidy oder Chad Gable, aber andere Wrestler oder Wrestlerinnen auch mal die Chance bekommen, denen man es vielleicht nie zugetraut hat. Und das sind zwei, wo man gedacht hat, vielleicht nicht. Chad Gable, der war ja immer so ein bisschen auf dem Sprung, zumindest was uns Wrestling-Fans angeht. Wir haben ja immer gesagt, der probiert doch mal den oben mitspielen zu lassen. Jetzt ist er halt trotzdem in der Midcard und ich weiß nicht, ob man es trotzdem oben nochmal versucht. Das Talent dazu hätte er, wie ich finde. Orange Cassidy, auch den mag man ja auch gerne. Und klar, würde ich beiden auch mal gönnen und wünschen. Aber ob das funktioniert, ist dann halt die andere Frage. Aber ich würde mich für beide freuen.
Ja, also Wahrnehmung hat sich dadurch nicht verändert, so in dem Sinne. Ne? Also, wie du schon sagst, also für Sami Zayn hat es mich einfach so persönlich gefreut, weil ich dessen Weg so mitgegangen bin. Darby Allin, finde ich, hat man im Nachgang noch viel draus gemacht. Ich war ja erstmal beim Titelwechsel, weil ich erstmal so, und dann, als man dann diese Geschichte erzählt hat mit ihm, hat man sehr, sehr gut gemacht, hat man auch besser gemacht als bei Sami Zayn. So. Und es sind ja auch zwei sehr verschiedene Arten von Underdogs, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also sehr unterschiedlich, wie man dieses Underdog-Gimmick hier ausrichtet. Hat es meine Wahrnehmung verändert? Nö. Also klar kann man jetzt sagen, die haben jetzt ihren Titel, damit ist da so ein Haken hinter. Jetzt können dann andere mal einmal ihren Titel gewinnen. Aber ich bezweifle auch, ob Orange Cassidy und Chad Gable, ob die nochmal diesen Run kriegen werden. Also beide. Ne? Weil ich glaube, bei WWE haben wir nach wie vor das Problem, dass eben der Main Event ziemlich zugestellt ist. Bei AEW eigentlich auch. Und bei AEW, finde ich, merkt man auch, dass man gerade, was die jungen Leute, die neuen Leute angeht, auch auf andere Namen setzt, wie zum Beispiel Kevin Knight. Also Kevin Knight, glaube ich, können wir davon ausgehen, dass der vielleicht nächstes Jahr sogar schon sich hier einen Titel sichert oder so einen ganz großen Titel sichert.
Kyle Fletcher, der ist vorher erstmal.
Kyle Fletcher genauso.
Ja, der ist vorher. Auch ein Takeshita, der hatte den großen Titel ja auch noch nicht. Aber ich habe einen Underdog, dem ich das gönnen würde, aber ich sag jetzt schon mal vorweg, ich glaube, das würde auch dauerhaft nicht funktionieren. Mike Bailey würde ich gerne mal mit dem World Title sehen. Das ist so der klassische Underdog. Und ich glaube, den mag man ja irgendwie. Oder den mag eigentlich fast jeder. Oder man mag ihn gar nicht. Eins von beiden.
Ja, aber der ist ja auch so ein natürliches Babyface einfach, ne? Deswegen funktioniert der. Also ich habe den bis jetzt noch nirgendwo wirklich richtig unbeliebt gesehen. Ich meine, den haben wir auch hier in Deutschland gehabt und so. Der kommt halt immer unglaublich gut an mit seiner Art und Weise, wie er wrestelt, wie er sich gibt und so. Aber bin ich dabei, ja. Den würde ich auch gerne da sehen.
Schon komischer Typ, aber ein sehr sympathisch komischer Typ. Also ich mag den sehr.
Ja, ich habe den ja auch damals interviewt und kennengelernt. Da liegt noch irgendwo im Supporterbereich liegt noch ein Interview mit Mike Bailey rum aus dem Jahr, weiß ich gar nicht, vor der Pandemie noch auf jeden Fall, so acht Jahre müsste das.
Hol's mal raus und bring mal ein Interview raus. Das wird auf jeden Fall.
Das ist verfügbar für Supporter.
Achso, das gibt es. Ich dachte, sonst hättest du es ja nochmal rausbringen können.
Das liegt da irgendwo rum. Da habe ich auch mit ihm drüber gesprochen, hier mit seinem Einreiseverbot in die USA und solche Geschichten. Ne? Und das hat er so ein bisschen ausgewichen. Also deswegen ist halt alles schon eine ganze Zeit lang her. Machen wir weiter. Der Jonathan fragt: Glaubt ihr, Dominic Mysterio wird bald wieder vernünftig eingesetzt? Vor kurzem noch komplett over, jetzt wird er von Dragon Lee gepinnt. Schadet ihm der Judgment Day oder woran liegt diese Entwicklung? Was würdet ihr euch für ihn wünschen?
Ja, also das ist so jemand, dem würde ich auch mal den World Title gönnen. Klar, aber leider muss man sagen, aufgrund des Bookings ist er jetzt nicht mehr da, wo er mal war. Die Buhrufe sind bei weitem nicht mehr so laut, wie sie mal waren. Man hat da einiges kaputt gemacht am Charakter Dominic Mysterio. Ganz im Gegenteil zu Triple A, da wird er ja ganz, ganz anders eingesetzt. Und ich kann das auch verstehen, dass ihn das persönlich auch stört, dass das so ist. Und mich stört es ja auch, weil ich kann das. Es ist klar eine eigene Welt, Triple A, aber trotzdem ist es ja insgesamt beides WWE. Und ich verstehe nicht, warum man da so unterschiedlich die Wrestler einsetzt. Haben wir ja bei der aktuellen War-Episode auch gesehen, dass da einige, auch Triple A-Leute, die ganz anders eingesetzt werden. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, ich würde es ihm gönnen, ich würde es ihm wünschen und ich finde, da muss man aber jetzt wieder ein bisschen Aufbauarbeit leisten, dass er dann auch wieder oben mitspielen darf und kann und dann würde ich ihm sogar auch mal einen World Title gönnen.
Der ist natürlich auch noch jung, muss man an der Stelle sagen, aber ich habe da mit Markus Holzer in der letzten Ausgabe vom Magazin auch drüber gesprochen. Also WWE kann dieses Doppelbooking offensichtlich nicht, ne? Und im Endeffekt schadet man sich ja mit dieser Darstellung auch selber. Also ich verstehe es halt nicht, dass der einer in der einen Promotion ist er World Champion, in der anderen Promotion verliert er in 8 Minuten gegen Danhausen. So, das passt halt überhaupt nicht zusammen, so in sich, ne? Oder eben gegen Dragon Lee oder so. Und das stört mich auch. Und ich finde auch, dass, wie du es gesagt hast, vollkommen korrekt. WWE hat den Charakter Dominic Mysterio für den Moment sehr geschadet, wenn nicht sogar kaputt gemacht. Der muss auch wieder eine Tiefe bekommen, der muss wieder eine gewisse Kante bekommen, der muss aber vor allem auch seine großen Matches bekommen und auch die Möglichkeiten bekommen, wieder zu glänzen. Und das war bei ihm immer, wenn er den Charakter in den Mittelpunkt stellen konnte. Und mit Han ist er halt der Trottel, so mehr oder weniger, ne? Der Trottel, der zufälligerweise noch ein World Champion in Mexiko ist. Und das passt halt für mich nicht zusammen. Ich finde das, habe ich auch zu Markus gesagt, Shaggy, ich finde, das degradiert ja auch diese Mega-Championship von AAA, oder?
Ja, absolut. Also generell versteht man das nicht, weil der ist ja da der große Champion und dann wird der halt so eingesetzt zeitgleich. Ich meine, Danhausen kann ich mir noch erklären, so das war ja auch mehr Gimmick und so weiter. Aber die restliche Darstellung dann mit jetzt auch gerade Dragon Lee in dem Fall in so einem unwichtigen Match im Grunde. Nee, das finde ich nicht richtig, finde ich nicht gut und da muss man tatsächlich was verändern. Aber gerade in Dominic Mysterio, der hat ja was, der hat ja irgendwas Eigenes, was sonst keiner hat und darauf sollte man setzen.
Ja. Sehe ich auch so. Aber bis jetzt aktuell ist es ein Scherbenhaufen. Und das ist ja auch, ich verstehe es halt auch nicht, wieso man das so macht. Also, wenn man da einfach kein Interesse hat oder andere Prioritäten einfach eine größere Rolle spielen. Ich verstehe es nicht.
Ja, ich meine, du hast es ja gerade gesagt, also der Trottel der Promotion so ein bisschen anhand seiner Qualitäten, ist das echt nicht so schwer zu verstehen. Ist ähnlich wie bei dir und bei Headlock. Du bist ja auch, hast ja auch andere Qualitäten, aber wirst halt auch immer so eingesetzt. Aber das ist ein anderes Thema. Du wolltest weitermachen.
Ich setze mich selber ein. Bitteschön. Jonathan fragt, wie
findest du. Schön, dass du nicht widersprichst, dass du ein Trottel bist. Das finde ich sehr schön. Aber okay, anderes Thema.
Ich habe aufgehört, solche Aussagen von dir, Shaggy, so 100% ernst zu nehmen, weißt du? Nein. Wie findet ihr die Entwicklung um Chelsea Green? Ich habe die Promo mit Nick Aldis und Gunther geliebt und mag die Zwischenlösung, die gut zum Charakter passt. Traut ihr Chelsea Green zu, den Titel bis zur Rückkehr von Rhea Ripley zu behalten?
Wenn sie die 30 Tage schafft. Also ich fand die Promo sehr gut, muss ich sagen. Das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Ich finde sie überzeugend. Ich freue mich für sie. Ich gönne ihr das total. Gleichzeitig muss ich die ganze Geschichte aber auch wirklich arg hinterfragen. Sie ist verletzt, okay. Aber sie muss innerhalb von 30 Tagen es dann schaffen, den Titel zu verteidigen. Okay, aber was ist, also lassen wir mal Liv Morgan mal außen vor. Die war ja die ganze Zeit da, hat ihren Titel 100 Tage nicht verteidigt. Aber was ist mit Rhea Ripley? Die ist ja quasi verletzt und bleibt im Moment noch Women's Championess. Und wir haben hier eine Interims-Championess, die dann quasi, wenn Rhea Ripley irgendwann wieder nicht mehr verletzt ist, ihren Titel dann verteidigen darf. Aber vielleicht darf sie ihn nicht behalten, weil sie verletzt ist. Das hinterfrage ich schon mal komplett. Also das verstehe ich nicht, gerade wenn man die Rhea Ripley parallel da auch noch sieht. Aber trotzdem, wenn man davon abgesehen, eine gute Geschichte. Chelsea hat da super überzeugt. Ich wünsche ihr das sehr, dass sie den Titel verteidigt, bis Rhea Ripley wieder zurückkommt und dann vielleicht darauf hinaus noch weiter verteidigt. So, Punkt.
Ja. Punkt. Ausrufezeichen. Ich finde, WWE hat hier momentan eine große Chance, mit Chelsea Green wirklich einen großen Star zu kreieren. Auch mit dieser Geschichte jetzt gerade. Ja, man darf nicht das Drumherum hinterfragen, weil dann stößt man schnell also an die Grenzen dieses ganzen Konstrukts. Aber ich finde, dass sie gut ankommt. Der Titelgewinn war ein großer Knall, das war eine große Überraschung, hat Riesenreaktionen da hervorgerufen. Verletzung, ja, Pech, kann passieren. Und man hat es jetzt weiter fortgesetzt. Ich mag das und ich glaube, dass man mit Chelsea Green richtig viel Geld verdienen kann und dass man die entsprechend pushen wird. Und ich hoffe, dass man das jetzt gerade sieht, weil wir Fans, wir haben das ja schon längere Zeit gesehen, dass man mit der was anstellen kann. Und deswegen hoffe ich auch, dass sie, bis Rhea Ripley wieder da ist, hier noch eine Rolle spielt. Mal gucken, wie lange das bei Rhea dauert. Und zugleich hoffe ich auch, dass dann Chelsea Green nicht gleich wieder unten irgendwie ins Comedy-Regal durchgereicht wird, nachdem sie wahrscheinlich dann irgendwie ihre Championship wieder verliert, weil ich gehe davon aus, dass wenn wir Rhea gegen Chelsea bekommen, dass dann Rhea gewinnen wird, davon ausgehend, außer, was vielleicht auch nochmal helfen würde, wenn dann vielleicht eine Rhea gegen eine Chelsea Green turnen würde, so in dem weiteren Zug. Und da kann man auch mal was Großes drauf aufbauen. Also, dass man vielleicht sogar Chelsea Green das Ding gewinnen lässt, Rhea turnt gegen die, dann hast du eine Rhea, die wieder frisch ist. Die war ja auch ein bisschen vom Charakter her so ein bisschen lahm geworden mit der Zeit. Also, sie hat sich nicht mehr groß weiterentwickelt. Ne? Da kann man dann wiederum in eine andere Richtung gehen. Aber ich hoffe, dass man mit Chelsea Green jetzt auch dauerhaft wirklich in den Upper-Card-Regionen hier arbeitet und dass man wieder was macht. Ich finde die super. Die ist hochgradig unterhaltsam, sehr sympathisch. Im Ring nicht die allerbeste, aber immer noch so solide genug, dass man mit ihr mitfiebern kann und dass man da auch gerade was ihr Acting angeht, dass man da wirklich Emotionen investieren kann. Sowas braucht auch die Frauendivision, finde ich. So, der Shaggy nickt nur.
Unterstreiche ich so. Auch der Turn von Rhea fände ich total spannend und gut. Und das würde auch dem Charakter Chelsea Green, glaube ich, gut tun. Also ja, fände ich super. Mach das so.
Ja, und wir gehen mal weiter hier. Der Jonathan hat eine ganze Reihe von diesen aktuellen Fragen gestellt. Wie lange zieht man das Programm mit Sami Zayn noch? Wirklich bis WrestleMania, wo er dann in Saudi-Arabien den zweiten Erfolg sammelt?
Also ich glaube, der erste Erfolg hätte vielleicht bei WrestleMania in Saudi-Arabien als Face sein sollen. So. Aber hat ja zu der Geschichte da nicht gepasst. War trotzdem froh, dass Cody seinen Titel los war. Das ist ein anderes Thema. Aber ja, also wenn man das nochmal macht, wenn man ihm nochmal den Titel gibt, dann wird das auf jeden Fall dann in Saudi-Arabien sein. Aber ich kann mir jetzt auch nicht 100% vorstellen, dass das so passiert. Aber heben wir mal auf den Zettel. Also wenn, dann muss das bei WrestleMania in Saudi-Arabien passieren, wenn man nochmal ihm diesen Titel gibt. Aber mit diesem Programm, mit dieser Geschichte, die er aktuell hat, das trägt sich meiner Meinung nach nicht bis WrestleMania nächsten Jahres. Wenn man Johnny Gargano noch mit einbaut und den vielleicht von der Kiste aufstehen lässt, vielleicht.
Ja, ich sehe es auch gerade nicht. Ich sehe gerade nicht, dass er da in dem Title Picture eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Da sind andere Namen aktuell prominenter, die ich hier Richtung WrestleMania pushen würde. Ich glaube auch, er hat jetzt diesen Moment bekommen. Das ist gut. Der wird nicht, ich glaube nicht, dass man den bei WrestleMania im Main Event setzen wird, weil er da gerade nicht richtig reinpasst irgendwo und weil da vielleicht auch andere Namen ein bisschen prominenter eingesetzt werden. Egal, wie viel Saudi-Arabien vielleicht zahlt. Ich hoffe, man macht das. Also ich finde, das passt gerade nicht. Er hat jetzt den Moment gehabt, gut ist. Und er ist gerade nicht so spannend und auch nicht so groß, dass man ihn da zwanghaft irgendwie reinpushen müssen. Als Rumble-Sieger sehe ich noch viel weniger oder Elimination Chamber-Sieger oder sonst irgendwas. Ja, deswegen hat der Jonathan ja auch gleich noch gefragt, Early Prediction, wer steht bei WrestleMania in den 4 Kämpfen um die Main-Title bei Männern und Frauen? Das ist ganz schön schwierig, Shaggy, weil man da immer so spontan hier Pistole auf die Brust.
Nee, ist nicht so schwierig. Obafemi, Roman Reigns in dem einen.
Ja.
Im anderen, wer weiß nicht, ob man es macht, aber Front Breaker?
Gegen?
Ja, weiß nicht. Eine gute Frage. Ging CM Punk schon wieder? Brauche ich nicht unbedingt.
Da CM Punk hat genug Main Events. Also dann muss ja Bron Breakker das Roster wechseln.
Ja, das wird passieren. Also man wird ja Bron Breakker und Obafemi, das wird jetzt, die werden ja jetzt bei Sunday Nights Main Event aufeinandertreffen. Ich lege mich mal weit aus dem Fenster, so heißt es. Ich lege mich mal weit aus dem Fenster und sage, das wird nicht das letzte Mal in der Geschichte der beiden Wrestler sein, dass sie in Zukunft aufeinandertreten werden. Also ich glaube, von Breaker, mit dem geht man auch den nächsten Schritt. Vielleicht gegen Cody dann auch nochmal. Also ich will zwar nicht Cody auch nicht nochmal als World Champion sehen, aber zumindest aktuell. Aber vielleicht gibt es ja dann den Heel Cody Rhodes auch. Aber dann hat man auch zwei ähnliche Geschichten, das ist auch schwierig. Also drei weiß ich. Obafemi und Roman Reigns und von Breaker im anderen Match. Der Gegner, vielleicht CM Punk, vielleicht Cody. Mal schauen.
Ich hätte tatsächlich jetzt nochmal auf Punk gegen Cody bei WrestleMania gesetzt. Ansonsten Ober gegen Roman Reigns sehe ich auch relativ gesetzt an. Und deswegen passt auch gerade Sami Zayn für mich nicht da rein. Den kannst du aber auch in einem IC-Title-Match oder sowas einen Moment geben quasi, ne? Was bei den du dann da hast. Was ist denn bei den Frauen, Shaggy? Wen siehst du da? Ich finde, das ist wirklich schwierig, weil du da nicht diese Megastars wie einen Roman Reigns zum Beispiel hast und auch nicht diesen Mega-Push zum Beispiel wie einen Obafemi.
Ja, also eine Rhea Ripley, wenn die fit ist, kann man da einsetzen. Eine Liv Morgan, wenn die dann noch World Champion ist vielleicht, ja. Oder wieder oder was auch immer. Vielleicht bringt man da ja auch irgendwie ein großes Match mit jemand anderem vom Judgment Day. So irgendwann muss es da ja auch mal den Split geben. Und das wäre eine Möglichkeit. Und ich weiß nicht, schwierig. Vielleicht dann doch Chelsea und Rhea. Vielleicht baut man das so lang auf. Das wäre, finde die Idee eigentlich der Geschichte total gut. Und man hat hier auch noch einige Damen, die auch jetzt noch nachkommen, die ich mir gut vorstellen kann. Nochmal Charlotte gegen Rhea auf großer Bühne ist auch irgendwie eine Möglichkeit. Also ja, schwieriger. Da muss man, glaube ich, den Februar abwarten. Im Februar setzen wir uns nochmal zusammen und sagen, wie WrestleMania im April aussehen wird.
Ja, ja, genau. Das machen wir eh gerne mal so nach dem Rumble, dass wir dann mal drüber sprechen, wie sieht die Karte für WrestleMania aus. Aber ja, Rhea sehe ich da. Ich weiß nicht genau, wie lange Bianca Belair noch ihre Baby-Auszeit nimmt. Das wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang dauern. Ob sie dann wieder wrestlen kann mit ihrem Finger, das muss man auch abwarten. Die wäre natürlich immer da sonst eine Kandidatin, aber die würde ich jetzt gerade hier nicht mit reinschmeißen. Aber Rhea gegen Charlotte fände ich, rein vom Name-Value her, finde ich halt da interessant und glaube ich, kann man machen. Ansonsten wird es schwierig, ne? Liv Morgan, kannst du mal Becky Lynch mit reinpacken, aber da bin ich gespannt. Also da habe ich wirklich ein paar Fragezeichen jetzt gerade im Kopf, deswegen könnt ihr da auch gerne schreiben. Gerne bei YouTube in die Kommentare oder bei Spotify oder auf dem Discord. Schreibt ja gerne eure Early Prediction, was das angeht. Der Jonathan hat noch hier eine Frage zu den Rückholaktionen. Fragt nämlich, die bisherigen Rückholaktionen der WWE waren ja oft eher ein Reinfall, siehe Aleister Black oder Matt Cardona. Hallo Matt Cardona zuletzt, hallo. Wen würdet ihr gerne als realistischen Rückkehrer sehen, der mehr Erfolg bei WWE haben könnte?
Also ich lasse mal Big Cass und außen vor. Baron Corbin lasse ich auch mal außen vor. Rückholaktion, also ich finde ja gerade gut, wie er eingesetzt wird bei AEW, aber dann bei einem größeren Namen. Andrade ist ein größerer Name, aber den will ich gar nicht mehr bei der WWE sehen. Da hat er ja auch zeitweise gar nicht mal funktioniert und man hat ihn nicht so gut eingesetzt. Deswegen das eher schwieriger. Also jemand, der wahrscheinlich keinen Bock mehr hat, zurückzukommen, aber ein Santos Escobar, der ist schon sehr gut gewesen. Den hätte man auch mehr machen können. Aber ob der wirklich dann so einen Riesenerfolg bei der WWE einheimsen könnte, ist schwierig. Ich denke mal drüber nach. Beantworte du erstmal.
Ich überlege auch gerade die ganze Zeit und so richtige große Namen hat man eigentlich kaum noch, ne, wenn man ganz ehrlich ist. Also entweder sind die großen Namen, haben ja schon ein gewisses Alter oder sind verletzungsanfällig oder es sind so mittlere Namen, die waren dann schon mal da und die wird man dann einfach so in die Midcard zurückschmeißen. Und davon haben wir eigentlich genug, gerade auch wenn wir überlegen, dass ja auch irgendwann nochmal von NXT zum Beispiel Leute hochkommen könnten. Ich nehme hier den ganz billigen Pick, Shaggy. Und weißt du, wer mein ganz billiger Pick ist?
Er ist nicht.
Brock Lesnar.
Ja, kann man da von Rückholaktionen sprechen? Ist halt die Frage, deswegen ist es nicht schon billig.
Er ist jetzt weg, also musst du zurückholen.
Ja, und wenn wir jetzt rein von den Männern sprechen, frage ich mich auch, wer da von NXT da wirklich den Unterschied machen wird in Zukunft bei den Männern.
Ja.
Ja. Das ist fraglich.
Und Naraku. Ja, nee, ich glaube auch nicht.
Nee, hoffentlich. Also.
Bin da auch noch nicht so 100% von überzeugt von den ganzen. Nee, deswegen, also, ich bin da derzeit, was so neue Leute für die Midcard, klar, kannst du immer mal jemanden reinschmeißen, den du da vorher schon entlassen hast. Aber so richtig, die großen Draw hast du doch nicht mehr da irgendwo. Also, das nur noch Auffülle.
Ja, ist jetzt keine Rückholaktion, aber irgendwann, weiß ich nicht, in 5, 6, 7 Jahren, wenn ein MJF zur WWE wechselt oder so. Wenn sowas,
ja, das ist ja was anderes.
Ja, das ist aber keine Rückholaktion.
Nee.
Wobei der ja schon mal auch Auftritte bei der WWE hat.
Ja,
also von daher, ich sage MJF.
Ja, aber dazu passend habe ich jetzt eine ganz lange Frage, die ich vorlesen soll. Das ist ein Befehl gewesen, hier vom Nischenliebhaber auf dem Discord. Lehnt euch zurück, nehmt euch ein Getränk. Ich werde jetzt nämlich ein bisschen länger vorlesen, weil er darum gebeten hat. Also, er nimmt hier Bezug auf den vorletzten, den Generationswechsel-Podcast, den wir gemacht haben. Und er schreibt dann hier, ihr hattet zuletzt darüber diskutiert, warum die WWE keine neuen Stars erschafft. Wir haben darüber gesprochen, ob es Main-Eventer sind. Das schreibt er hier auch. Und euch dabei auf den Main-Event konzentriert. Ist das aber nicht die falsche Fragestellung? Sollte die Frage nicht eher lauten, warum legt WWE keinen Wert mehr auf die Mid-Card und damit auch Fans und Content-Creator? Egal, ob Roddy Piper, Scott Hall, Kane, Mick Foley, John Morrison, Bam Bam Bigelow, Big Boss Man, Ted DiBiase, Chris Jericho und viele weitere mehr. Die Geschichte der WWE ist voller bunter Superstars, die kaum oder nie um den großen Titel mitgefädelt haben. Deren Stories und Fäden hauptsächlich in der Midcard stattfanden. HBK gegen Razor Ramon bei WrestleMania 10, ein Midcard-Match. Undertaker gegen Kane, eine Midcard-Fäde. Chris Jericho, Rekord-IC-Champ. Früher war es keine Schande, in der Midcard zu sein. Ganz im Gegenteil. Es war der Ort, um im Booking zu experimentieren, auch mal verrücktere Geschichten zu erzählen. Three Faces of Foley hätte im Main Event wohl nicht funktioniert, aber in der Midcard wurde Mick Foley zum Kult. Fehlt heute nicht viel mehr das Spotlight auf die Midcard? Also das richtig große Spotlight mit kreativen Geschichten, viel Zeit für Promos und so weiter, damit sich Wrestler in die Köpfe der Fans einbrennen können. So, jetzt kommt der andere Twist hier. Ihr könnt es ja selber mal testen. Ihr habt ja die Podcast-Serie mit dem schönen Titel Die Helden aus der zweiten Reihe, in der ihr über Wrestler gesprochen habt, die nie die ganz großen World Champions waren und es auch nicht sein mussten, um das Wrestling zu prägen. Aufgabe: Welche 10 WWE-Wrestler in den letzten 10 Jahre würdet ihr als Helden aus der zweiten Reihe bezeichnen, ohne nachzuschauen oder lange nachzudenken? Kommt ihr auf 10 und wetten, euch würden ad hoc viel mehr Helden aus der zweiten Reihe einfallen, wenn ihr über WWE in den 80ern, 90ern, 2000 spricht. So, das sind eigentlich 2 oder 3 Fragen sogar, Shaggy. Du hältst hier schon.
Ich habe gerade nicht aufgepasst. Kannst du die Frage bitte nochmal? Nee. Also ich finde es aber einen sehr, sehr interessanten und guten Ansatz. Also ich finde, ja, also fängt die Midcard jetzt im Moment genau an? Sind es die Midcard-Gürtel? Ist das die Midcard? Aber ist es dann immer nur der Midcard? Also aktuell verstehe ich das total, weil wenn ich an die Midcard denke, denke ich an die Midcard-Gürtel. Und sobald der eine verloren ist, ist die Person, die den Gürtel hatte, dann auch nicht mehr in der Midcard gefühlt zu finden, sondern dann auch oft in einer Niederlagenserie. Also schwierig, denn wo ist die Midcard? Also vollkommen richtig, dass man da vielleicht sich ein bisschen mehr drauf fokussieren könnte und sollte und denen dann über die Midcard sozusagen die Möglichkeit gibt, dann auch dann irgendwann oben mitzuspielen. Wenn man an so Leute wie Bron Breakker denkt, hatte der ja auch wirklich, also der da schon im Rampenlicht stand, war der, als er gepusht wurde, eigentlich schon immer in der Upper Midcard. So Upper Midcard hat man gesagt. Aber wo war die Midcard? Wo fingen sie an? Wer ist in der Midcard? Also ja, ich finde, kann das total nachvollziehen. Und auch die Frage, denk mal drüber nach, in den letzten 10 Jahren, wer war da wirklich in der Midcard, der kein World Title gewonnen hat für Helden aus der zweiten Reihe, nicht zweite Klasse, oder? Also ja, da fällt mir nicht so viel ein. Ich hätte an Sami Zayn gedacht und Kevin Owens, die haben ja dann irgendwann den World Title geholt. Also schwierig. Gute Frage. Ich gebe erstmal ab an dich.
Ja, man muss natürlich dazu sagen, hier sind auch ein paar Namen, die er aufführt, fallen da so ein bisschen für meinen Augen raus. Also die keine reinen Midcarder waren. So, ja, war Roddy Piper 92 Midcarder, ja. Aber Roddy Piper hat WrestleMania 1 mitgeheadlined. Roddy Piper war einer der größten Heels aller Zeiten und der ist für mich kein Midcarder gewesen. Der war auch später bei der WCW teilweise Main-Eventer, muss man an der Stelle sagen. Also der war einfach jemand, der in diese Zeit gepasst hat und zugleich damals keinen Titel brauchte, weil die Ausrichtung der Promotions damals eine andere gewesen ist, speziell für einen Heel. Mick Foley sehe ich als Main-Eventer. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Shaggy. Also Mick Foley ist für mich ein super, super Beispiel dafür, dass jemand natürlich nicht pausenlos die Championship halten muss. Aber,
bevor er den Champion-Gürtel geholt hatte oder bekommen hatte, davor war er eher ein Mid-Kader oder Upper-Mid-Kader zumindest. Da war er noch kein richtiger Main-Eventer. Da hat er noch nicht irgendwie in den großen Geschichten langfristig mitgespielt. Und das ist ja auch das, was
Benny Schieber war. Er hat die Geschichte mit dem Undertaker gehabt.
Ja,
wie größer sollst du noch werden?
Ja, World Title. Also er war auch, es heißt ja nicht, dass man nicht mal im Main Event auch mal mit dabei ist, aber größten Teil war er zumindest in der oberen Midcard, bis er den World Title gewonnen hat. Dann war er ein legitimer Main Eventer, der hat ihn dann auch zumindest das zementiert, dass er jetzt dauerhaft im Main Event mitspielt. Aber er hatte ja noch andere Namen, Scott Hall zumindest, also
Scott Hall gehe ich mit.
Ja, oder ein Bam Bam Bigelow.
Gehe ich auch mit, weil das waren die ersten Vertreter unserer eben. Helden aus der zweiten Reihe tatsächlich, die wir damals
Teddy Biasi, Mr. Perfect, also solche, Alter, hat er jetzt hier nicht genannt, aber ja,
natürlich, absolut, aber auch da, das ist halt eine andere Zeit. Und Jericho sehe ich halt in dieser Auflistung als das komplette Gegenstück dazu. Jericho war zigfach World Champion, ne? Der war der Erste, der hier Undisputed Champion geworden ist. Rock gegen Austin im Main Event oder an einem Abend besiegt. WrestleMania geheadlined. Den sehe ich nicht als Helden aus der zweiten Reihe. Sorry.
Ja, er ist auf jeden Fall kein Held aus der zweiten Reihe. Aber klar, er war World Champion. Aber auch danach, dem World Title Reign bei der WWF oder WWE, ist er eher wieder in der Midcard auch verschwunden. Klar hat er große Geschichten auch mit und Christian dann, und so weiter.
Was kommt dann danach, Shaggy?
Naja, dann ist er gewechselt.
Nee, also du lässt hier einen ganz wichtigen Teil nämlich aus. Du hast mich das Greatest in the World and What I Do Gimmick vergessen und die Fehde gegen Shawn Michaels, die ein absoluter Main Event gewesen ist und bis heute noch für die Ruthless Aggression als eine der wichtigsten Main Event Fehden gehandelt wird.
Total. Also er war auf jeden Fall auch zeitweise und oft im Main Event, aber auch nicht dauerhaft und auch dazwischen.
Nein,
dann nicht immer.
Das
also
ist ja
da
das,
gab's
das
halt
ist das Ding.
Ja, da gab es halt die Midcard. Das meine ich ja.
Ja, ja, nee, aber du hast ja immer, sagen wir ja selber, du hast ja selbst im Main Event Abstufungen so in dem Sinne, ne? Also du hast halt die absoluten Topstars, keine Ahnung. Wenn du in die New Generation gehst, hast du halt Bret Hart mit ganz, ganz, ganz oben mit dabei, ne? Der absolut ganz, ganz oben über allem thront. In der Attitude Era hast du einen Austin oder einen Rock zum Beispiel, ne? Die dann im Verlauf über allem thronen. Du hast immer die Leute, die so ein bisschen darunter stehen, ne? Die auch ihre World Title Siege haben, aber vielleicht nie ganz dieses absolute Stardom-Level irgendwo erreichen. Aber die trotzdem auch über eine Midcard sind. Aber das haben wir übrigens in dem Podcast auch besprochen, um da so ein bisschen jetzt von wegzugehen. Aber was wir gemeint haben, unser Problem derzeit bei der Midcard von WWE ist, dass du, um den Bogen wieder zu schlagen, du hast halt so ein Gemisch aus allen oder aus vielen Leuten, die auf der ähnlichen Stufe sind. Und du kannst nicht mehr richtig unterscheiden, wer ist denn da jetzt größer oder kleiner, weil die alle schon mal irgendwie mal oben mitgemischt haben oder auch alle schon mal kleinere Fäden gehabt haben, aber die nie wirklich diesen nächsten Sprung bekommen haben. Und ich glaube, das ist das Problem, weil die ganzen Namen, die er hier auflistet, die haben zumindest auch durch ihren Charakter, durch bestimmte Geschichten die Momente bekommen. Und ich sehe es tatsächlich nicht, dass es das Problem ist, dass man in der Vergangenheit größere Stars in der Midcard gehabt hat, sondern das Problem sehe ich vielmehr in der Gegenwart, dass du es da nicht schaffst, mit dem Midcarder vernünftige Geschichten zu erzählen, die abseits davon gehen, du hast ein Belt, den will ich haben, du hast mich verraten, ich hau dir eine rein. Das sehen wir nämlich an so einem Beispiel wie, auch wenn ich mich da ein bisschen schwer tue, Undertaker gegen Kane, Fehde fand zwar in der Midcard statt, war aber trotzdem eine große Fehde, was so das Exposure angeht. Und den Namen auch, ne, das war schon was Großes. Und wo hat die ihren Ursprung gefunden? Wenn wir zu Bad Blood schauen, das war Undertaker gegen Shawn Michaels im Main Event und da hat Kane eingegriffen. Das ist alles so ein bisschen hingebogen, so was die Argumentation angeht. Ich weiß aber, was gemeint ist. Ich finde so Namen wie Bam Bam Bigelow, Bossman, passen da besser rein. Auch Scott Hall. Scott Hall für mich einer der Leute, mit dem man wirklich auch damals hätte viel, viel mehr machen müssen bei WWE, der aber eben durch Charisma und Ausstrahlung da überzeugt hat. Aber wie gesagt, mein Problem ist, da bin ich komplett konform mit ihm. Ich glaube, das Problem bei der aktuellen WWE-Midcard ist, dass es alles nur eine Einheitssuppe ist und dass du die Leute ja, die sind alle da und die haben einen gewissen Stellenwert, aber wo hat denn zum Beispiel Damian Priest, der auch schon mal Champion war, einen höheren Stellenwert als ein Sami Zayn, der auch schon einmal Champion gewesen ist, oder als ein Kevin Owens oder sonst irgendwas, ne? Die rutschen alle mal oben kurz zwischenzeitlich wieder rein und dann lässt sie wieder fallen und dann machen sie halt irgendwelchen Quatsch.
Ja, dann sind sie halt irgendwo, ja, ich meine, wenn wir jetzt Penta, Chad Gable, solche Leute oder Trick Williams, so, da weiß man mit Trick, ah, den habe ich übrigens bei den WrestleMania-Kandidaten vergessen, vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber mal schauen. Also man hat da ja auch Leute, die dauerhaft wohl in der Midcard sind, wobei man mit Trick, den baut man ja auch auf, der wird dann irgendwann auch oben vielleicht mitspielen, wenn er es schafft. Baron Corbin hat man zurückgeholt, aber das ist, wie du es gesagt hast, die sind mal da, haben dann mal ihre Geschichten und dann lässt man sie irgendwie wieder gefallen oder man hat, bis man wieder eine neue Geschichte von denen auch hat. Also man hat keine dauerhafte, durchdachte Midcard. Wir hatten in der Attitude Era, klar reden wir über die Main Events dort auch, aber da war die Midcard, die war nicht immer gut, also das wissen wir, aber es gab dann wirklich eine Midcard, da wusste man, das ist unsere Midcard, die hat auch in der Mitte der Card stattgefunden,
ja.
Und so hat es damals funktioniert und das ist heutzutage einfach nicht mehr so.
Ja, deswegen, und wir hatten auch schon Kandidaten aus den letzten 10 Jahren in den Helden aus der zweiten Reihe, ne? Wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit hatten wir einen R-Truth zum Beispiel, wir hatten auch schon mal einen Claudio Castagnoli. Wir hatten, das war noch bevor er eben in die World-Title-Regionen gegangen ist, wir hatten auch mal einen Samoa Joe, wir hatten auch mal einen Sami Zayn, wir hatten diverse andere Namen auch noch dabei. Also wir haben, glaube ich, knapp 70 Episoden gemacht und wir haben da ja auch immer so ein bisschen geschaut, dass wir eher in die Vergangenheit gehen, weil es da eben anderes Produkt gewesen ist oder andere, das Wrestling generell anders gewesen ist. Und du damit diese klassische Maxime, der hat nie einen World-Title gehalten. Das war ja der ursprüngliche Gedanke hinter diesem Format. Und dadurch, dass sich das Wrestling verändert hat, auch durch viel mehr TV-Shows, durch viel mehr Exposure von den Figuren, teilweise mehrere World-Titles und dadurch auch mehr Abwechslung, die du in die Shows bringen musst, haben wir hier und da es auch mal aufgebrochen. Also wir hatten Scott Hall in den Helden, wir hatten Kane auch in den Helden, John Morrison wäre noch ein guter Kandidat, Jackie, fällt mir gerade so ein. Wir hatten Bam Bam, wir hatten den Bossman, aber zum Beispiel Jericho und Roddy Piper hatten einen Solo-Podcast bei uns bekommen. Ne? Jericho sogar 2, wenn ich mich nicht täusche, weil die Karriere so lang gewesen ist. Foley genauso. Also, es gäbe genug Namen, da passt natürlich dann teilweise der Name, der Titel, Helden aus der zweiten Reihe, also Wrestler, die noch nie Champion gewesen sind, passt dann da nicht mehr so 100%. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in ein paar Jahren zum Beispiel einen Podcast über den Damian Priest machen, zum Beispiel.
Der Ricochet.
Ricochet passt auch gut, ja.
Hm. Also ja, klar. Also ich meine, das Format gibt es ja auch noch. Also, wir haben nur die Abstände sind größer geworden.
Ja, wir haben zuletzt über Mark Merrill gesprochen, zum Beispiel, auch ein guter Kandidat dafür, ne? Der einfach auch wirklich Zeit seines Lebens Mid-Kader gewesen ist, mal hier und da so ein bisschen Titelmatches bekommen hat, vielleicht, aber nie wirklich ganz oben angekommen ist. So, aber es ist tatsächlich was, da könnte man, glaube ich, auch länger drüber sprechen, Shaggy. Wir sprechen jetzt, glaube ich, schon knapp 10 Minuten hier über die Frage, obwohl die zum Vorlesen auch schon 2-3 Minuten gedauert hat. Trotzdem, ja, da kann man vortrefflich drüber diskutieren, ne? Aber es ist nicht ganz so schwarz-weiß, wie der Nischenliebhaber das jetzt hier darstellt. Da ist ganz viel Grau dazwischen. Vielleicht passend dazu, Shaggy, wo ist jetzt diese blöde Frage? Da hat Romy gefragt hier, was findet ihr jetzt beim Wrestling besser und was fandet ihr früher besser?
Ja, gute Frage. Das ist auf jeden Fall die Entrance-Möglichkeit, die technischen Voraussetzungen, die heute gegeben sind, das Streaming, die Erreichbarkeit von Wrestling. Du kannst ja jetzt nahezu immer und jederzeit, auch wenn das WWE-Network nicht mehr da ist, trotzdem vieles sehen, wo du auch immer du willst. Das ist auf jeden Fall besser. Aktuell gefällt mir der Wrestling-Stil zumindest bei AEW schon sehr, sehr gut. Das war damals halt einfach auch so noch nicht möglich, weil das alles auch so noch nicht gegeben war. Ja, also ich finde, was ich vielleicht früher besser fand, war, dass ein Pay-Per-View auf jeden Fall eine andere Bedeutung hatte. Es gab dann die 4, 5 Großereignisse im Jahr, die wurden aufgebaut und die hatten eine ganz andere Bedeutung, als es heute so ist.
Ja, und da merkt man auch wieder so diesen Clash von damals zu heute. Auf der einen Seite sagst du, ja, heute ist es so schön, dass alles Wrestling so schön erreichbar ist. Und zugleich dann so, ja, aber damals war halt schon schön, dass es nicht ganz so, dass es so ein bisschen weniger gewesen ist sozusagen und dadurch die einzelnen Momente mehr Wert bekommen haben.
Ja.
Das finde ich halt eben auch. Also grundsätzlich muss man sagen, was macht mir im Wrestling heutzutage mehr Spaß? Du hast halt damals, wenn man jetzt so in die 90er schaut, wo wir angefangen haben, da hast du natürlich sehr du hast weniger gutes technisches Wrestling. Natürlich hast du Leute wie Bret Hart, wie Shawn Michaels und so weiter und so fort, aber natürlich war das technisch in sich nicht ganz so stark, wie wir es heute sehr oft sehen. Zugleich mag ich aus der damaligen Zeit lieber, dass bestimmte Momente und auch Aktionen mehr Zeit zu atmen bekommen haben. So, das ist mir beim Wrestling ganz wichtig. Ne? Deswegen mag ich ja auch Leute wie einen Bryan Danielson oder zeitweise auch einen Cody sehr gerne, gerade innerhalb der AEW-Zeit zu Beginn. Aber wie du schon sagst, ne, natürlich, was heutzutage natürlich enorm viel Spaß am Wrestling macht, weil wirklich einfach die Athletik, die wir da haben, die Erreichbarkeit ist natürlich sehr schön. Und ich finde auch die Vielfalt ganz wichtig, ne, dass du einfach eine sehr vielfältige Auswahl hast, die gleichzeitig sehr erreichbar ist. Und na klar, auf die 80er, 90er, 2000er blickt man natürlich mit viel Nostalgie zurück. Warum kicherst du die ganze Zeit?
Ja, weil du recht hast, also weil es wirklich auch vollkommen so ist. Also ja, klar.
Ja, und damals, was ich am meisten an den 80ern und 90ern, ein bisschen weniger bei den 2000ern dann irgendwann vermisse, ist halt so ein bisschen diese Unschuld, mit der man ans Wrestling rangeht. Das fehlende Vorwissen über Wrestling, die fehlende Möglichkeit, dich groß über Wrestling und die Dirt Sheets zu informieren, sodass du dir selber diese Überraschung offen halten kannst, weißt du? Das ist tatsächlich was, was ich vermisse. Wo ich aber auch sagen muss, ich bin ja selber schuld. Ne? Warum mache ich einen Wrestling-Podcast und erzähle dann hier immer so einen Quatsch? Aber tatsächlich hast du diese Unschuld und dieses Gefühl von etwas komplett Neuem, das ist tatsächlich was ich vermisse. Aber das ist bei vielen Punkten, ich meine, das ist auch bei Filmen heutzutage so und solche Geschichten. Ne?
Ja, also ich versuche mich, wenn es mir wirklich wichtig ist, mich nicht in irgendeiner Art und Weise spoilern zu lassen. Und ich mag beim Wrestling ja auch gerade auch diesen Blick auch hinter die Kulissen, dieses auch mehr Wissen als vielleicht normale Wrestling-Fans und nicht unbedarft an die Sache rangehen, sondern, der könnte jetzt da kommen, drüber rätseln, welcher Rückkehrer wird es beim Royal Rumble sein, wer hat seine Verletzung auskuriert, wer ist gerade vielleicht gewechselt von AEW zur WWE und wir wissen es schon und der wird bald debütieren oder irgendwie sowas oder CM Punk kommt mal wieder zurück oder was auch immer. Das ist ja schon auch cool, das vorher so ein bisschen zu wissen.
Ja. Das stimmt, aber es macht halt eben auch ein bisschen was kaputt, ne? Wie kaputt wäre der Main Event von WrestleMania 8 gewesen, wenn wir gewusst hätten, der Ultimate Warrior kommt zurück?
So. Ja, eben. So, ja. Also das war schon eine Riesenüberraschung. Aber ich glaube, solche Momente gibt es ja auch immer noch. Also ich glaube, dass auch in vielleicht sowas in der heutigen Zeit auch immer noch hinter verschlossenen Türen stattgefunden hätte und wir trotzdem die Überraschung auch bekommen hätten. So, also das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Machen ja bis in die kleinen Ligen. Damals auch die Ilias Rückkehr zur WXW damals. Das war ja auch, also damit haben wir ja auch, man hätte natürlich nachdenken können, aber damit haben wir trotzdem nicht gerechnet. Und auch die Wrestler da selber damals Backstage haben das ja, hat ja keiner mitbekommen. Der ist ja wirklich wie ganz klassisch verkleidet mit dem Hoodie irgendwie dann in die Halle geschlichen.
Ja. Oder zuletzt Mellers Rückkehr in den WXW-Ring beim Shortcut to the Top. Hallo?
Ja.
Und passend dazu fragt der Gnug auf Discord, beim Schauen von Unreal kam mir folgende Frage. Klar, Kayfabe ist tot und Unreal zeigt auch nur, was man sehen soll und so, aber wer kennt Backstage wirklich das Ergebnis eines Matches? Die Worker, der Producer oder doch nur der Hunter? Was ist zum Beispiel Michael Cole und Wade Barrett? Kommt daher, dass zum Beispiel Bayley und Punk im Publikum bei Cenas letztem Match auch überrascht waren und bei Episode 5 am Anfang, wenn Cody das WM-Ticket einlöst, Randy auch nicht so wirkt, als wüsste er vorher davon. Klar, bei den Surprise Complex wissen es anscheinend wirklich weniger, aber kann Talent auch noch überrascht werden?
Also ich glaube, das kommt auch immer ganz auf das Match an oder auf die Bedeutung oder viele. Also es gibt sicherlich auch Dinge, die dann die Kommentatoren, die anderen Kolleginnen und Kollegen nicht vorher wissen. Vieles, was sie vielleicht vorher auch gar nicht interessiert, wer da dann auch gewinnt. Aber so die großen Momente, je nachdem, ob es sinnvoll ist, dass die, ja, dass andere Produzenten, also ich glaube die Producer, die das Match mitgestalten, die müssen ja schon auf jeden Fall dann auch wissen, wie es ausgeht. So, das ist ganz klar. Die Wrestler selber, Triple H, der wird es wahrscheinlich immer wissen. Und die Kommentatoren halt, wenn es sinnig ist, dass die das wissen, wissen die sicherlich auch vorher. Also es gibt Sachen, die geheim gehalten werden, aber da wird auch nicht alles geheim gehalten. Also das ist je nachdem, Situation abhängig.
Ja, genau. Also ich muss gerade an so eine kleine Geschichte denken. Ich habe jetzt so mit genügend Abstand darf ich das erzählen. Ich weiß, dass damals bei den Kommentatoren von der WXW, als Ilja zurückgekommen ist, die kriegen natürlich dann so Infos, was passiert, aber da stand dann nur zum Main Event, stand irgendwie nur Go Nuts oder sowas. Ne? Damit die Reaktionen möglichst authentisch sind. Und ich glaube, das ist eben auch bei Michael Cole und Wade Barrett so, dass bestimmte Augenblicke auch für die Wrestler geheim gehalten werden, um eine möglichst authentische Reaktion hervorzurufen. Ich meine, warum schauen sich Leute Reaction-Videos im Internet an? Weil sie Emotionen haben wollen. Und es ist immer noch mal eine Nuance anders, ob du es halt eben weißt und schauspielerst. Und bei der Routine von Michael Cohen und Wade Barrett ist es trotzdem auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau. Aber es ist noch mal ganz anders, als wenn das jemand aus tiefster Seele heraus sozusagen dann auf den, über den Äther bringt sozusagen. Deswegen, klar, die Frage ganz oben, da gibt es auch verschiedene Hierarchien sozusagen, ne? Und da wird auch manches Mal Sachen geheim gehalten, gerade bei den großen Matches, bei den großen Überraschungen, um eben diesen Moment zu kreieren. Aber ansonsten, also es ist jetzt nicht so, wenn in der Midcard, keine Ahnung, Danhausen gegen Dominic Mysterio catcht, dass das dann geheim gehalten wird in irgendeiner Form, sondern das steht ja, da gibt es ja immer diese Sheet und da steht dann drauf, so viel Zeit habt ihr, der gewinnt und so weiter und so fort. Und der ist der Agent. Ja, also deswegen, die Beispiele jetzt hier angeführt sind mit John Cenas letztem Match und Cody, das sind halt schon einfach besondere Matches und das ist ein besonderer Augenblick und deswegen hält man sowas dann gerne mal unter Verschluss, um eben die Reaktionen zu ziehen. Deswegen gibt es da keine allgemeingültige Aussage für. Ja. So, Shaggy, ein paar Fragen haben wir noch hier auf dem Plan. Ich guck mal gerade, wir haben noch so ein paar AEW-Fragen, warte mal. Ich muss gerade mal schauen. Nee. Das sind immer so Fantasy-Booking-Fragen, die wir hier stellen. Genau hier, warte mal da. Das ist eigentlich so eine passende Frage für dich. Der Thomas der Zweite fragt, ist die Don Callis Family mittlerweile zu groß geworden? Sollte sie sich aufsplitten bzw. Leute rauswerfen? Stand 18.8. sind es 13 Leute, also 13 Leute plus Don Callis.
Sind es 13 Leute plus Don Callis?
Ich habe es nicht nachgeprüft, ich vertraue ihm einfach.
Sind ja auch einige aktuell nicht da. Lass uns doch mal durchgehen. Kyle Fletcher, wir haben Trent, wir haben Lance Archer, Brian Cage. Nee, also es wird schon so stimmen. Ist Volado Junior eigentlich auch Teil? Der ist doch aufgenommen worden im März irgendwie. Ich weiß gar nicht, ich habe den seitdem auch nicht mehr gesehen. Das ist halt die Frage. Jedenfalls, ich finde es gerade irgendwie gut. Am Anfang haben wir uns drüber lustig gemacht, dass da so viele Leute auch in diesem Stable sind. Aber irgendwie passt es auch zu diesem Stable doch auch, dass das so ist. Dass man da auch eine A-Gruppe, eine B-Gruppe, sogar eine C-Gruppe auch hat, die dann auch immer mal eingreift. Und dann auch kann man so überrätseln, wer steht jetzt über wem? Ist jetzt ein L-Klon größer als ein Mark Davis in der Hierarchie? Ist ein Hechicero wichtiger als ein Josh Alexander? Oder was auch immer. Aber bei der Don Callis Family mag ich es, dass das so viele sind. Da finde ich, passt es total gut inzwischen. Und gerne mehr. Also why not? Die haben doch 120 Wrestler unter Vertrag bei AEW. Das macht ja nicht mal 10% aus.
Okay.
Also why not?
Hier ist es ja Teil der Geschichte, so ein bisschen, ne? Aber ich finde es auch manchmal sehr belustigend, so auf die Art und Weise. Aber man merkt ja auch schon, wo da der Fokus ganz klar steht. Aber es ist ja auch die Aufgabe von Don Callis, diesen Haufen an Leuten irgendwie immer, das ist ja wirklich diese Geschichte des Stables ist ja so, ja, wir sind sehr viele, aber Don Callis ist ja auch wieder Babysitter, der versucht alle irgendwie so zusammenzuhalten, damit die Familie nicht auseinanderbricht. Und das mag ich eigentlich ganz gerne, weil er diese Rolle gut spielt. Und dann fragt auch hier, Stichwort Massenware, der Thomas noch, was ist die Idee dahinter, wenn Promotions, Klammer zu, viele Titel haben? In AEW gibt es ja mittlerweile über 10 Titel plus die Titel aus anderen Promotions, die einige Wrestler mitführen. Da verliert doch jeder Titel an Bedeutung und wenn jeder einen hat, Shaggy.
Ja, finde ich auch, dass einige Titel dann an Bedeutung verlieren. Bei AEW, so intensiv ich das auch verfolge, weiß ich manchmal gar nicht mehr, wer genau welchen Gürtel auch hat. Also da komme ich manchmal selber durcheinander, weil es da viel zu viele Gürtel gibt. Aber man hat sich dafür entschieden, gerade dass auch im TV dann auch immer Gürtel verteidigt werden können. Ob man dann immer die Gürtel der anderen Promotions noch mitbringen und präsentieren muss, ist dann halt auch nochmal eine andere Frage. Das ist ja, früher gab es das ja nicht. Da sind die Wrestler ja nicht in anderen Promotions angetreten und konnten da Titel gewinnen. Ich persönlich finde es auch viel zu viele Gürtel in jeder Promotion, auch bei der WWE. Aber man hat sich dafür entschieden. Man kann jetzt sehr viele Gürtel präsentieren. Man sollte mal wieder reduzieren, man sollte mal wieder irgendwas vereinigen. Wird immer mal wieder passieren, aber so im Schnitt wird sich da jetzt erstmal in den nächsten Jahren nicht viel verändern. Ich bin für weniger Gürtel, Punkt.
Ja, ich auch. Es gibt übrigens genau 10 bei AEW momentan, aber natürlich mit den Turnieren und mit den Pötten und keine Ahnung was, sind es natürlich da nochmal viel mehr. Ich finde es auch zu viel. Es macht natürlich vieles ein bisschen einfacher, ne? Du kannst dann Fäden ein bisschen leichter gestalten, indem du einfach sagst, es geht jetzt um irgendein Gold. Und bei AEW haben wir ja auch noch den Fall, dass wir da an bestimmte Belts auch immer so eine gewisse, also Stipulationen dran gebunden haben. Ne? Sei es jetzt bei der National Championship, die halt überall verteidigt werden darf, Trios Championship halt eben nur zu dritt und so weiter. Mir ist aber auch zu viel. Ich mag es auch nicht, wenn wir 10 Matches auf der Karte haben und jedes Match ist ein Titelmatch. Bin ich kein Fan von. Deswegen gehe ich da konform. Der Sinn dahinter ist, es klingt irgendwie geil, wenn du Titelmatches hast, gerade wenn du noch, wenn du Pay-Per-Views verkaufen willst. Das gibt eine subjektive Wertigkeit mit dabei. Aber wie du schon gesagt hast hier, lieber Thomas, wenn alles Titelmatch ist, ist auch nichts Titelmatch. Und da bin ich ganz bei dir. Dann gehen wir weiter. Jetzt haben wir noch die ganz kleine Frage hier. Der Ultimate Warrior fragt, Jackie, die Frage gebe ich komplett an dich ab, weil ich habe drüber nachgedacht und mir ist nichts eingefallen. Mhm. Welchen Regisseur oder Autoren würdet ihr gerne mal eine Wrestling-Storyline schreiben lassen?
Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also vielleicht, um in den Mainstream zu kommen, würde ich vielleicht mal so die Großen auch mal gerne sehen. Christopher Nolan fände ich ganz spannend, wie opulent das dann auch inszeniert werden würde. Denis Villeneuve, den finde ich auch großartig. Das fände ich mal spannend. Oder ein Tarantino, mal eine Wrestling-Storyline schreiben zu lassen. Die könnte auch.
Das wäre ein bisschen geil.
Ja, ich wäre auf jeden Fall auf die Promo dann gespannt, weil es wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Dialog, sehr zitatlastig, kann man im Nachhinein immer noch mal ein bisschen sie anschauen. Aber ich fände natürlich vielleicht auch mal spannend, einen Taika Waititi auch mal quasi eine Storyline schreiben zu lassen, auch wenn der einen sehr eigenen Humor hat, der nicht immer funktioniert, aber der hat coole Ideen. Aber ich persönlich würde natürlich, ich lasse mal David Lynch außen vor, weil der lebt ja leider nicht mehr. Das ist ja einer meiner Lieblingsregisseure of all time gewesen. Aber ein Wes Anderson das würde wahrscheinlich nur bei AEW funktionieren, so eine typische Wes Anderson Promo auch. Das Bild dann so ausgerichtet mit den Kontrahenten genau in der Mitte und so und diese besonderen Farben, die dann auch zu sehen wären. Ich hätte auf eine Wrestling-Promo eine Geschichte mit Wes Anderson Bock. Also das fände ich cool. Das würde funktionieren. Fände ich toll. Okay.
Ich lasse es mal so stehen, du hast ja viele Namen genannt. Rumi fragt hier noch, welchen aktuellen Wrestler, lebendig oder tot, würdet ihr heute in ihrem Peak gerne im aktuellen Roster sehen, warum und gegen wen? Ich würde gerne, egal ob bei WWE oder AEW, Kurt Angle sehen, zum Beispiel, oder Mr. Perfect.
Ja, Mr. Perfect ist naheliegend, Kurt Angle auch, aber ich nenne da auch natürlich meine beiden anderen Lieblinge in Owen Hart. Das wäre schon toll. Und Owen Hart auf jeden Fall. Bret Hart sowieso auch. Das wär irgendwie ganz cool. Und ja, also die werden und sicherlich noch ein Brian Pillman. Also den würde ich jetzt gerne auch bei AEW sehen. Also der würde da einer der Top-Main-Eventer sein. Ist ja gefühlt irgendwie so eine Mischung aus weiß ich nicht, MJF und Kenny Omega vielleicht. So. Also, aber nochmal ganz anders, nochmal viel durchgeknallter. Also ich fände es geil.
Ja. Dann fragt Romy noch, wer findet ihr, hat die meiste Ahnung von Wrestling und hört oder lest ihr deswegen gerne, was diese Person darüber zu sagen hat?
Also ich bin ja jetzt nicht so der so viele Wrestling-Podcasts hört. Also mein Lieblings-Wrestling-Podcast, da ist auf jeden Fall ein Olaf Bleich mit dabei. Den höre ich sehr gerne an. Markus Holzer mag ich total gerne. Und richtig viel Ahnung hat auf jeden Fall auch ein Markus Kronemann, so muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man mal sich, weiß ich, 5, 6, 7 Stunden Zeit nimmt, kann man auch mal einen Podcast von Markus Kronemann hören, weil man lernt halt auch eine ganze Menge da auf jeden Fall. Also das ist definitiv jemand, der sehr viel Ahnung hat. Die drei höre ich tatsächlich gerne und du wirst wahrscheinlich noch ein paar Englischsprachige nennen, aber da komme ich im Moment eigentlich fast gar nicht dazu.
Das ist halt auch mein Problem. Ich habe gerade keine Zeit, um Podcasts zu hören. Also ich produziere selber momentan, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo ich bald in Urlaub gehe, produziere ich 4, 5 Podcasts teilweise die Woche, manchmal sogar 6. Und dann bin ich auch, was Wrestling angeht, langsam so an der Oberkante meines Schaffens angelangt. Mhm. Und dann höre ich gerne auch andere Sachen. Ich habe früher sehr gerne Something to Wrestle mit Bruce Pritchard gehört. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon lange nichts mehr. Das Letzte, was ich aktiv gehört habe, waren Hörbücher. Ich habe das Hörbuch von Becky Lynch habe ich gehört. Ich habe mit den Bucks, da bin ich noch nicht komplett durch. Und John Moxley habe ich auch noch bei mir in der Timeline. Also das ist vielleicht jetzt was für einen Urlaub, für unterwegs oder so. Da hat mein Sohn die 3 Fragezeichen Kids und ich höre John Moxley. Passt doch gut zusammen.
Gleichzeitig?
Ja, vielleicht.
Mit Kopfhörern dann wahrscheinlich. Dann
ja, mit Kopfhörern oder keine Ahnung.
Dann wird das funktionieren.
Dann, wir haben noch einen Haufen Fragen hier. Frauke fragt noch, wenn ihr nur noch eine Wrestling-Show pro Woche schauen dürftet, welche wäre es und auf welche Promotions könnt ihr aktuell gerne verzichten?
Auf TNA kann ich im Moment verzichten, muss ich sagen. Da bin ich irgendwie leider außen vor. NXT ebenso das Gleiche. Außer mal vielleicht der allerersten Promo von Grayson Waller, die fand ich wirklich, wirklich gut. Und ein paar der Damen-Matches finde ich interessant. Ja. eine Show in der Woche ist schwierig, weil, also Dynamite würde ich gar nicht verzichten wollen. Das macht schon Spaß. Wenn es aber nur eine Wrestling-Show in der Woche wäre, dann wäre es, glaube ich, Triple A. Einfach Stunde vorbei, eine Stunde geschafft. Aber auch da, also da gefällt mir auch nicht alles. Ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich unterm Strich Dynamite.
Wenn wir nur auf Dynamite gucken, ja, also wahrscheinlich, ja. Ja.
Du müsstest dich ja auf eine beschränken.
Ja, ich schwanke so ein bisschen zwischen Raw und Dynamite. Also wahrscheinlich, das kommt immer auf meinen Geisteszustand an. Wenn ich so ein bisschen leichtere Unterhaltung haben möchte, dann schaue ich gerne Raw. Wenn ich mich wirklich im Wrestling ergötzen möchte, schaue ich dann Dynamite. Ich nehme hier den leichten Ausweg und sag eins von den beiden.
Ja, aber, ja,
ja, aber ich würde wahrscheinlich auch Dynamite sagen.
Aber ist SmackDown zumindest im Schnitt jetzt in den letzten 6 Wochen nicht vielleicht sogar die interessantere Show im Vergleich zu Raw? Auch was die Star Power angeht, was auch die Geschichte angeht. Das dauert auch nur 2 Stunden im Vergleich zu den. Also ich würde dann tatsächlich SmackDown im Moment, wobei wir hatten jetzt einige gute Raws auch, aber SmackDown Raw bevorzugen, wenn ich mich zwischen.
Ich weiß nicht, was es ist. Also es ist halt immer irgendwie, Raw hat für mich irgendwie gerade so ein bisschen größeres Feeling. Ich kann es dir nicht genau sagen. Aber anderes Thema. Verzichten, genau die, wie du auch schon gesagt hast, TNA schaue ich noch und verfolge es noch. Aber wenn es Headlock nicht geben würde, würde ich das nicht tun. Gleiches NXT. Also wie du schon gesagt hast, Grayson Waller, weißt du, geile Promo da, wo er auftaucht und danach, dann fängt er an zu catchen und denkst du, ach guck mal, Grayson Waller, der Typ mit dem Känguru.
So, ja, das ist doch wieder Grayson Waller.
Es hat mich so aufgeregt, dass die den ich auch nicht gerepackaged habe im gleichen Atemzug. Und so, nee, wir machen die gleiche blöde Musik, dieses blöde Maskottchen mit dem Lob, mit dem boxenden Känguru und dann macht er nach wie vor seine blöden Purzelbäume. So, Mann ey, so eine verschenkte Chance. Und dann überschattet durch Cilla Fatu, der Brustmalzer, das hat sich ja gelohnt. Ja, deswegen, also die beiden sind bei mir auch ganz oben mit dabei. So, wir haben hier noch, Frauke fragt noch, wenn ihr heute eine Wrestling-Promotion starten würdet, welchen Wrestler oder welche Wrestlerin würdet ihr als Aushängeschild verpflichten, wenn du frei picken könntest, Shaggy?
Wenn ich frei picken könnte, ganz klar, Roman Reigns. Also ich bin nicht der größte Roman Reigns-Fan, aber natürlich den. Also wenn es einer von den Aktiven noch ist, dann den.
Also ich würde ja, wenn es meine eigene Wrestling-Promotion wäre, würde ich natürlich Bryan Danielson damit reinsetzen und den nochmal zum Catcher animieren.
Ja, du würdest jemanden, der extreme Probleme mit seiner Gesundheit hat, seinem Nacken und seinem Körper, den würdest du zwingen, wieder für dich in den Ring zu steigen, weil du eine eigene Promotion hast.
Kreative machen. Man muss ja sagen, es ist ja ein Was-wäre-wenn-Szenario da.
Nee, es geht um einen Aktiven.
Gesund. Ja, da musst du natürlich, würde ich wahrscheinlich einen... Ja, musst du halt Roman Reigns nehmen eigentlich, ne? Musst du Roman Reigns, also das vom Wrestling-Stil her, glaube ich, würde ich einen Will Ospreay nehmen. So.
Kannst du machen.
Wenn ich einen Bryan Danielson nicht nehmen darf. Der Lastos fragt noch, habt ihr euch schon mal eine eigene Stipulation ausgedacht, Shaggy?
Ich hatte ja früher eine eigene Fantasy-Wrestling-Liga mit meinen Figuren und da habe ich, glaube ich, die eine oder andere eigene Stipulation auch gehabt, aber ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern. Die haben sich nicht durchgesetzt. Ich hatte irgendwas, was ich cool fand, wo ich mal überlegt habe, mal mich an die deutschen Promotions zu wenden und denen das anzubieten. Aber ich weiß leider nicht mehr, was es war.
Ich weiß es auch nicht mehr. Aber garantiert irgendwas on a pole, wenn er mich fragt. Immer irgendwas.
Das ist ja keine eigene Stipulation.
Ja. Fire, Barbed Wire, Exploding, irgendwas Quatsch. Ich weiß es. Nee, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Ich hab ja relativ wenig Fantasy-Booking betrieben. Also was solche Sachen angeht. Nero fragt hier per Discord, wenn ihr Booker wärt bei WWE oder AW, wie würde eine Storyline von euch aussehen?
Langfristig, das definitiv. Also langfristig ist schon mal das erstmal Wichtige, dass man da wirklich eine langfristige Geschichte aufbaut und vielleicht so mit so kleinen Hinweisen anfängt und dann irgendwann das kulminieren lässt in einem großen Match. So würde meine Storyline aussehen. Der Rest käme auf die Wrestler an, die ich zur Verfügung hätte.
Ja, ich glaube, ein Verrat ist immer gut. Ein Split ist bei mir immer gut von einem bestehenden Tag-Team oder so. Und daraus erzählst du dann die Geschichte. Baust erstmal langsam auf die Freundschaft und präsentierst die. Und dann irgendwann kommt der Bruch. Der eine ist der Super-Heel, der andere ist der Super-Babyface. Und dann kulminiert das Ganze in einem großen Brawl. Einmal die Young Bucks gegeneinander hier.
Oder wie bei den Rockers.
Ja, zum Beispiel, genau. Der Chris fragt hier, welche Fehde eines prominenten und gesplitteten Tag-Teams führte eurer Meinung nach zu den besten Matches bzw. den größten Stories. Häufig konnten die Erwartungen ja nicht erfüllt werden, wie bei den Hardys, Usos oder auch The New Day. Und tatsächlich,
oder den Rockers.
Oder den Rockers, genau, wollte ich gerade sagen. Ich meine, der hat mal ein, zwei gute Matches, aber natürlich hätte man da auch viel, viel mehr draus machen können. Und es ist wirklich so auch. Wir haben letztens noch über die WCW 93 gesprochen, Shaggy. Die Hollywood Blondes, so das große Blow-Off-Match.
Ja. Hm. Kommt noch.
Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, und das ist mir jetzt gerade ein, glaube ich, kluger Geistesblitz gekommen, Shaggy. Die Megapowers, Hogan und Savage.
Ich weiß nicht, ob das ein cooler Geistesblitz war, weil das wäre eigentlich die logische Geschichte. Jetzt also klar.
Mach
also
das doch nicht gleich wieder runter hier. Ich habe mich gerade sehr klug gefühlt.
Ja, ist ja auch so. Also ich meine, es wurde auch davor aufgebaut, aber das hätte ich jetzt auch genannt. Tatsächlich, weil das ja.
Das sagst du immer so.
Ja, aber das ist doch die logische Geschichte, die man, die hatte man doch auch über wirklich Jahre dann aufgebaut und wie man es erzählt hat und wie der Macho Man dann auch langsam immer noch mehr crazier geworden ist. Also das war schon eine gut erzählte Geschichte, wobei die beiden ja jetzt nicht dauerhaft ein Tag-Team in dem Sinne waren. So die, klar waren sie die beiden, zwei der Top-Stars, die wurden zusammengewürfelt, zusammengesetzt und haben zusammen agiert, einige Matches, aber ich hätte jetzt dann eher an so ein wirklich Tag-Team gedacht, die jetzt auch längere Zeit zusammen waren und dann irgendwie gesplittet wurden und dann gegeneinander angetreten sind. Aber da fällt mir dann nicht so eine große Geschichte oder ein großes Match ein.
The Shield?
Ja, also als Stable, ja, auf jeden Fall ist das eine größere Sache, weil da ja alle drei dann auch große Rollen gespielt haben und noch heute spielen. Ja.
DIY vielleicht noch, aber da war das letzte Match auch kacke, wenn man ehrlich ist. Das war damals in der Corona-Zeit, glaube ich, wenn ich mich täusche. Aber das wären jetzt so die Namen, die mir so spontan einfallen würden. Jetzt habe ich mich wieder dumm fühlen, danke schön.
Ja, DIY vielleicht bei NXT dann da, ja aber genau. Jetzt nicht immer in großen Promotions.
Nee.
Ja, aber vielleicht doch, was auch cool war, ist, die waren ein bisschen länger zusammen, der Hangman und Kenny. Das hat ja auch, finde ich auch, hat ja auch super funktioniert. Also auch das war ja eine Möglichkeit.
Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, gerade diese großen Tag-Teams da irgendwie sehr oft zündet das da nicht ganz so. So, was haben wir noch? Wir haben drei kurze Fragen. Eine Frage geht hier speziell an dich vom Hoksha. In älteren Podcast-Ausgaben hat Shaggy schon öfters mal erwähnt, dass er früher schon den Wrestling Observer abonniert hatte. Wie genau hat er das angestellt und war das nicht unheimlich teuer?
Verwechselt. Eine gute Frage.
Ich kann mich nicht dran erinnern, Shaggy. Ist das so, dass du das abonniert hattest?
Nee. Habe ich auch noch nie erwähnt. Es war das Wrestling Telegram, die ja quasi auch den Observer, würde ich mal behaupten, benutzt haben, weiß ich nicht, aber die haben zumindest ähnliche News dann auf Deutsch gehabt. Also es war die deutsche Variante, es war das Wrestling Telegram, was ich quasi abonniert hatte. Das konnte man in Deutschland ganz einfach abonnieren, weil das ja ein deutsches Produkt war. Da waren allerdings dann noch News drauf, die deutlich älter waren, weil die möglicherweise Band Model und wer, weiß nicht, wer noch dahinter gesteckt hat, die ja vielleicht den Observer abonniert haben und dann ins Deutsch übersetzt mit der Schreibmaschine und dann mehrfach kopiert haben, Matrizen angelegt haben, ich weiß nicht so, da waren sie schon ein bisschen weiter und das dann verteilt haben. Also es war für so ein Produkt sicherlich gar nicht so günstig, aber auch nicht super teuer, weil es ja aus Deutschland kam.
Also deswegen da. Es war was anderes. Thomas der Zweite hat noch gefragt, was glaubt ihr, wie Nixon Newell und Miranda Elise den Aufstieg von Hayen und Maya World bei AEW sehen? Die beiden hatten ja sich ja Anfang November 2025 geweigert, sich in einem Kurzmatch hinzulegen und waren dann entlassen worden, während Hayen und Maya World dann als Ersatz kurzfristig eingesprungen sind. Wie Hayen und vor allem Maya World eingeschlagen sind, sieht man ja beim Titelgewinn von Maya bei Redemption.
Ich musste da auch neulich dran denken, als die beiden mal wieder im Tag Team angetreten sind. Sind ja wirklich eingesprungen, weil Nixon und Miranda sind, die glaube ich auch ein Paar sind.
Ja, die sind ja dann verlobt. Ja.
Genau. Die sind ja dann einfach gegangen, weil sie dann, ich meine, sie haben dann im Nachhinein gesagt, es war ein bisschen anders, aber es hieß ja, sie sind gegangen, weil sie sich nicht hinlegen wollen, in so einem kurzen Match zumindest. Und dann sind die beiden anderen eingesprungen und waren dann auch relativ schnell unter Vertrag. Und waren dann aber eher in der Undercard lange auch so und hatten da jetzt nicht große Geschichten. Maya World ist wie ihre Partnerin auch Backstage wohl sehr sympathisch. Man mag die und dann kam, man hat die immer besser eingesetzt. Dann gab es ja wieder eine Verletzung, wo sie eingesprungen ist und da hat sie auch eingeschlagen. Da gab es natürlich noch die Geschichte mit ihrem Bruder, das parallel auch in der Zeit war, was nicht der Hauptgrund war sicherlich dafür, dass sie da jetzt eingesprungen ist. Ihre Leistungen haben schon überzeugt und ich glaube, ich kenne Nixon und Miranda jetzt nicht persönlich. Die kann sein, dass sie da mal drüber nachgedacht haben und sich ärgern. Wo wären sie? Wären wir heute, wenn wir genau das Gleiche gemacht haben? Kann sein, dass wir wissen von Nixon Newell, dass sie ja sehr verletzungsanfällig ist. Also wenn vielleicht hätte sie eine ähnliche Position haben können, aber das ist immer was wäre wenn. Also kann man so nicht erklären. Das sind andere Personen, aber natürlich hätten sie vielleicht einen anderen Spot gehabt, wenn sie damals nicht einfach gegangen wären.
Ja, sehe ich auch so. Wenn die darüber nachgedacht haben, ja, wahrscheinlich schon. Wenn sie sich gefragt haben, ob das alles so ideal gelaufen ist, auch. Wie die jetzt darüber nachdenken, das musst du sie am besten selber fragen. Keine Ahnung. Das kann ich jetzt sehr schwer einschätzen. Aber ich glaube schon, man macht sich natürlich da schon so ein bisschen Gedanken zu, was das angeht. Der Oliver hat noch gefragt hier, ich habe mit Begeisterung eure Dark Side of the Ring Review zu TNA gehört. Da gibt's jetzt auch am Wochenende die aktuelle Episode zum Necro Butcher und Samoa Joe. Ist eigentlich bekannt, ob die Bret Hart Rückkehr bei Raw und das Segment mit der Versöhnung mit Shawn Michaels ein Konterprogramm auf die große Live Impact Ausgabe mit dem Hogan Debüt war? Oder war das sowieso geplant? Und glaubt ihr, wenn dieses große Sean-Brett-Segment bei Raw nicht gewesen wäre und es eine 0815 Raw-Ausgabe gewesen wäre, dass die Impact-Einschaltquoten noch größer gewesen wären. Also was man sagen kann, das war geplant. Ne? Also Bret Hart stand nicht auf einmal vor der Tür und man hat gesagt, komm mal rein, wir machen jetzt was mit dir.
Ja, gut,
so,
dass
ne?
du da bist. Ja. Wir improvisieren jetzt. Ja, klar war das geplant und man hat das natürlich auch gewusst, dass ja man da große Konkurrenz in Anführungsstrichen an dem Abend auch hat und dass man da auch ein großes Programm auffahren will und dann nicht sagen, okay, wir machen heute wenig, wir lassen euch die Bühne und halten uns ein bisschen zurück. Nee, na klar hat man da was Großes aufgefahren und hat da versucht, größtmöglich da die Zuschauer bei Laune zu behalten und auch jetzt nicht dann zum Umschalten zu bewegen. Ja. Und was wäre wenn? Ja, wer weiß. Zumindest für den Moment wäre TNA in aller Munde, noch mehr in aller Munde gewesen, als man es nicht ohnehin damals schon war.
Ja. Die Frage ist, ob das mehr Zuschauer gezogen hätte. Bei TNA kann durchaus sein, weil man natürlich gucken wollte, was war da mit Hogan irgendwo. Also von daher glaube ich schon, dass man das da so ein bisschen, das hat schon einen Einfluss gehabt auf jeden Fall. So, letzte Frage, Shaggy. Dann sind wir durch hier mit dem großen Fragenblock. Sind wir wieder bei anderthalb Stunden fast gelandet. Der Falls Money hätte gerne unsere persönliche Dreamcard für eine WrestleMania aus bestehenden Matches. Ich würde sagen, wir reduzieren das ein bisschen runter. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Wir haben mal die Headlock Mania gebaut. Zu irgendeinem Jubiläum und haben wir dann so unsere Dream-Matches sozusagen beigepackt. Das waren aber nicht nur WrestleMania-Matches, sondern auch andere. Ich weiß, dass ich unter anderem Cody Rhodes gegen Dustin Rhodes genommen habe. Welche Matches für eine Traum-WrestleMania würden denn auf einer WrestleMania-Card landen, Shaggy? Also nur WrestleMania-Matches.
Ja, aber schwierig, da musst du ja dann schauen. Also du kannst ja nicht mehrere Main-Events auf die Card packen. Das heißt, du musst ja schon... Nee, das geht ja nicht. Das kannst du nicht machen. Du musst ja schon WrestleMania haben, wo du ein Main-Event hast, wo du einen Opener hast, wo du eine Mid-Card hast, die Mid-Card-Gürtel vielleicht verteidigen, die Tag-Team-Gürtel. Ach, das ist doch echt schwer, dann da sich auf Matches zu beschränken, zumal ich mich an die meisten Matches wahrscheinlich schwieriger erinnern kann. Also ich hätte Main-Event Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan.
So. Witzigerweise war das auch mein erster Pick, ja.
Ja.
Ich würde, darf ich noch ein Midcard-Match nennen? Dann ja. Machen wir abwechselnd. Ich hätte in der Midcard gern Shawn Michaels gegen Razor Ramon. Leiter-Match.
Okay.
Du bist dran.
Ich hätte gern sowas Kurzes, Knackiges, die Hart Foundation gegen die Bolschewiks.
Da muss aber nee, warum denn sowas?
Warum denn nicht? Sowas ist ein bisschen.
Weil ich Bret Hart woanders einsetzen wollte, Mann.
Ja, kannst du ja. Okay. Wir gehen ja durch die Zeiten.
Achso, ich hätte dann gern als Midcard-Reißer, der nicht im Main-Event gewesen ist übrigens, schöne Grüße an Nischenliebhaber, Bret Hart gegen Stone Cold Steve Austin, Submission-Match von WrestleMania 13.
Mhm. Ich hätte gerne, um auch meine Vergangenheit ein bisschen zu würdigen, auf jeden Fall zum einen gerne Mr. Perfect und um die Vergangenheit richtig zu würdigen, Brutus Beefcake. Die hatten doch mal dieses IC-Title-Match, das hätte ja. Ich gerne.
WrestleMania 5?
WrestleMania 6 muss das gewesen sein.
Ach so, WrestleMania. Shaggy baut einfach die WrestleMania 6 Card nach.
Hast du schon gemerkt, dass man meine drei Mist.
Das sind alle drei von WrestleMania 6.
Ja, Dusty Rhodes und Sapphire gegen Max ja, ja. Und okay. Mist, da muss ich eine andere Seite aufmachen.
Ich mache jetzt hier noch den Main Event und da will ich natürlich jetzt Cody gegen Roman Reigns haben hier mit den Gastauftritten von den ganzen Legenden mit dabei in Tribal Combat.
Ja, also dann will ich auch noch ein Main Event. Der große Titelgewinn von Bryan Danielson, den hätte ich gerne auch mit dabei. So.
Das ist doch gut.
Ja.
Ich glaube, das reicht. Wir haben jetzt gar kein Frauenmatch. Welches Frauenmatch willst du draufpacken?
Klar will ich ein Frauenmatch draufpacken. Aber ich hatte ja schon ein Frauenmatch. Wir hatten ja zumindest Sherry und Sapphire mit im Match dabei. Mit ihren Männern. Frauenmatch. Vielleicht auch der große Frauen-Main Event damals, Ronda Rousey, Becky Lynch und Charlotte Flair.
Ja, entweder das.
Auch wenn das Ende nicht funktioniert hat.
Ich überlege gerade. Wir hatten noch so mehrere fantastische Three-Way-Matches bei. Hatten wir auch so einen bei WrestleMania, was mit Bianca Belair und Konsorten? Da tue ich mich jetzt gerade.
Ja, hatten wir auch.
Ja. Ja, lass ich mal so außen, lass ich mal so stehen jetzt hier.
Tag Team Title Match Demolition gegen die Colossal Connection.
Ja. damit du auch noch Andre the Giant mit auf die Karte bekommst.
Ja.
Du? Okay.
Und Roddy Piper gegen Bad News Brown. Und ich würde Roddy Piper vorschlagen, sich so halb schwarz anzumalen.
Also wenn Roddy Piper bei WrestleMania, dann Roddy Piper gegen Bret Hart von WrestleMania.
Wie oft willst du denn Bret Hart wresteln lassen? Ne? Du willst du Bryan Danielson willst du zurückholen und dem wahrscheinlich das Leben kosten? Und dann willst du Bret Hart 4-mal am Abend kämpfen lassen? Wahrscheinlich ja. Nur einmal bezahlen.
So. Ja, so bin ich. Genau, hier, was ich meinte, jetzt weiß ich wieder, was ich meinte mit Rhea Ripley und Bianca Belair. Da war Io Sky noch mit dabei. Das war von WrestleMania 41.
Ja, stimmt, das war gut.
Das war sehr, sehr gut. Ja, vielleicht auch da schon mal ein kleiner Ausblick für die nähere Zukunft. Wir haben auch noch demnächst einen Bret Hart gegen Shawn Michaels Rivalitäten-Podcast. Den haben Markus Holzer und ich schon aufgenommen. Da könnt ihr euch dann in ein paar Wochen drauf freuen. Aber Shaggy, an der Stelle sind wir durch hier mit unserem Fragen-Podcast.
Ja, freue ich mich. Gehe auf jeden Fall freudig aus dem Podcast raus, außer dass ich dich jetzt deutlich unsympathischer finde als vorher, weil du die Wrestler quälst. Also in Bret Hart und Bryan Danielson, zwei der größten Wrestler aller Zeiten, die hätten bei dir tatsächlich kein schönes Leben gehabt. Das heißt, ich bin froh, dass du nicht Wrestling-Promoter geworden bist.
Ja, Shaggy, du weißt doch, meinen harten Führungsstil, den kennt man doch hier bei Headlock. Sehr autoritär, generell schlecht bezahlt und es wird auch noch zwischendurch Schläge angedroht.
Ganz genau. Schlecht bezahlt stimmt definitiv, ja. Schläge androhen. Ja gut, selbst wenn du vor mir stehst, ich würde einfach die Hand ausstrecken, kommst ja dann eh nicht dran. Und mit deinem kleinen Ärmchen. So rum. Da habe ich keine Angst.
Bernd das Brot, weißt du.
Ja, genau so.
Meine Arme sind zu kurz, genau. Ja, dann sind wir an der Stelle durch. Nächste Woche machen wir hier einen gewagten Spagat. Wir haben auf der einen Seite ja am Montag schon die Review zu All In. Dann, wenn All In stattgefunden hat, direkt am Montagabend nehmen David und ich die Review auf. Wir platzieren diesmal die Preview zu All In, um so ein bisschen Vorfreude zu schüren, platzieren wir diesmal auch hier im Free-Bereich. Und damit ihr am Sonntag nicht komplett ohne ausgeht, da gibt's dann noch hier was aus dem Supporter-Bereich. Da kram ich nämlich die Year-One-Episode zu The Shield raus, weil es jetzt viele Anfragen zu The Shield gegeben hat. Das haben wir schon mal gemacht. Ich habe mir gedacht, das ist ganz schön so als Futter zwischendrin. Das geht so eine knappe Dreiviertelstunde, 50 Minuten, dann habt ihr auch...
Wir das aufgenommen?
Nee, ich habe auch gedacht, wir hätten das gemacht, aber wir waren's nicht. Ja?
Okay, da bin ich gespannt.
Der Kai war dabei.
Ach. Ja. Ich und Kai? Nee.
Nein.
Du und Kai?
Ich und Kai.
Okay. Cool. Dann kann ich es mir anhören. Dann kenne ich es auch nicht.
Genau. Das ist was Neues, auch für dich.
Ja, sehr cool.
Genau. Dann sind wir an der Stelle durch. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, Fragen gerne an fragen@headlock.de oder einfach in Discord, wie das heute ja die ganzen lieben Leute gemacht haben. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, mehr von uns haben möchtet, Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften dabei sein, ganz, ganz viel exklusiven Kram hören. Interviews zu Mike Bailey von vor 10 Jahren. Dann lungert auch noch ein altes Interview mit Walter, also mit Gunther rum, wo er noch gesagt hat so, nee, ich habe eigentlich keinen Bock zu reisen und überhaupt, ne, so solche Sachen. How times can change. Ja, ich mach den Deckel drauf, freue mich auf All In und wir hören uns dann wieder. Macht's gut.
Big Tschüss. Bossman gegen Akeem.
Noch was?
Nee.
Okay.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.